Ganz herzlich willkommen zur 147. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, möchte ich euch noch auf meine beiden Bücher hinweisen. Das erste heißt Suizid, das Leben danach. Das zweite Jugendsuizid, das Leben danach. In beiden Büchern sind verschiedene betroffenen Geschichten enthalten. Den Bestelllink für beide Bücher findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ich möchte euch sagen, dass ihr euch ab sofort für das vierte Selbstwort-Treffen am 19. und 20. September anmelden könnt. Was diese 24 Stunden so besonders macht, wir verbringen nicht nur Zeit miteinander als Betroffene, sondern einfach als Menschen. Wir essen zusammen, gehen spazieren, lachen, sitzen abends noch zusammen und genau darin liegt etwas unglaublich Wohltuendes, verstanden zu werden, ohne ständig erklären zu müssen. Falls du noch unsicher bist, ob du dich trauen sollst, bisher wurde jeder mit offenen Armen aufgenommen und bisher ist noch jeder beseelt und gestärkt wieder nach Hause gefahren. Alle Infos zum Treffen findest du auf meiner Webseite www.selbstwort.com unter der Rubrik Treffen 926. Da ich immer auf der Suche bin nach neuen Gesprächspartnern, melde dich gerne bei mir unter post@selbstwort.com, wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest. Vor einer ganzen Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Liebe Elisa, ich bin vor kurzem auf deinen Podcast Selbstwort gestoßen und war tief berührt. Es bedeutet mir viel, wie du Betroffenen und Angehörigen Raum gibst, ihre Geschichten zu erzählen. Danke dafür. Ich selbst bin betroffen. Am 9. Juni 2013 hat sich mein Vater das Leben genommen. Ich war damals 13 Jahre alt. Diese Erfahrung hat mein Leben stark geprägt und lange Zeit fiel es mir schwer, überhaupt darüber zu sprechen. Heute spüre ich das Bedürfnis, meine Geschichte zu teilen. Vielleicht hilft sie anderen, vielleicht macht sie ein Stück mehr sichtbar, wie es ist, als Kind mit so einem Verlust zu leben. Wenn du dir vorstellen kannst, mit mir darüber zu sprechen, würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Herzliche Grüße, Samuel Maximilian. Bevor ihr nun aber dieses Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Sams und mein Gespräch. Und jetzt begrüße ich den Sam und freue mich umso mehr, dass wir uns heute wieder zusammengefunden haben, weil wir haben es schon mal versucht vor, ich weiß gar nicht, einem halben Jahr oder so oder noch länger her, ich weiß, nee, ein Jahr ist es bestimmt her.
Ja, circa einem Jahr tatsächlich.
Ja, und da war uns das Internet leider überhaupt nicht hold. Deswegen drücken wir mal uns gegenseitig die Daumen, dass wir heute gut durchkommen. Wir haben in der Einleitung gehört, es geht um deinen Vater, der sich vor, ja, 2013, also vor 13 Jahren, das Leben genommen hat. Und du bist heutzutage 26, stehst kurz vor deinem 27. Geburtstag.
Genau.
Und wie immer würde ich dich gerne bitten, uns von deinem Papa zu erzählen. Von Anfang an. Ich weiß nicht, ob du was von seiner Familiengeschichte weißt, wo er so herkommt, wie er aufgewachsen ist. Erzähl uns einfach alles, was du weißt.
Also ich weiß tatsächlich sehr, sehr wenig väterlicherseits, wie er aufgewachsen ist. Es gibt halt nur so Erzählungen, weil als er verstorben ist, war ich selber 13. Mhm. Und da hatten wir halt nie die Gelegenheit dazu gehabt, uns darüber zu uns zu unterhalten.
Ja, das macht man irgendwie auch nicht. In dem Alter sind die Eltern halt da und man nimmt die halt als völlig zu Recht, als selbstverständlich hin. Aber ja, natürlich fragt man da nichts, ja.
Genau, und die ganzen Sachen weiß ich halt nur noch aus Erzählungen von meiner Mama oder auch von anderen Familienangehörigen, die noch zu dem Zeitpunkt noch gelebt haben. Was ich aber weiß, ist, mein Papa ist in Kasachstan geboren und meine Mutter ist auch Russlanddeutsche, als kleines Beispiel, weil die tatsächlich nach Kasachstan auch gezogen ist von Russland aus und da hat sie dann auch mein Papa kennengelernt. Er ist da auch aufgewachsen in Kasachstan, in einem kleinen kleinen Dörflein mit seinen ganzen Geschwistern. Er hatte wirklich sehr, sehr, sehr viele Geschwister gehabt, aber in dieser damaligen Zeit war das tatsächlich ja, normal.
Ja, warst du mal da?
Nee.
Nee.
Würde ich tatsächlich auch in der heutigen Zeit auch nicht mehr hingehen.
Nee. Nee.
Nein.
Heutzutage nicht, aber vielleicht eben in deiner Kindheit oder so gab es
Nee, leider
irgendwelche Reisen
nicht.
dahin.
Nee. Ist natürlich sehr schade. Ich hätte mir gerne auch mal die ganzen kleinen Dörfer mir angeschaut, weil Russland und Kasachstan ist ja wirklich faszinierend, auch die kleinen Dörfer und aber leider nicht die Möglichkeit gehabt.
Ja, sprichst du Russisch?
Sprechen nicht, aber ich kann es verstehen.
Ah, das ist ja immerhin schon, ja, ist auch eine komplizierte Sprache, ne?
Ja, sehr, sehr schwierig. Ja.
Okay.
Und
Ja, und er hatte sehr viele Geschwister. Genau. Weißt du irgendetwas über das Verhältnis zu seinen Eltern oder zu seiner, grundsätzlich zu seinen Geschwistern, zu seiner Familie?
tatsächlich auch sehr wenig, aufgrund dessen, weil seine Eltern 95 verstorben sind.
Ach.
Also auch relativ, also sehr, sehr jung, kurz nachdem sie halt nach Deutschland gekommen sind oder angesiedelt
Ja.
sind sie kurze Zeit später verstorben.
Aber eines
Und
natürlichen Todes.
Krebs.
Ach,
Tatsächlich beide.
beide.
Ja.
Ach Gott. Ach Mensch.
Also das, was ich halt von Erzählungen halt weiß, weil ich war, wie gesagt, 99 bin ich halt geboren und 95
Ja.
sind sie verstorben.
Ja.
Also das Verhältnis war schwierig, sage ich mal. Es war natürlich viel mit, also die hatten sehr viel Land gehabt, sie haben auch sehr viel angebaut und mit vielen Kindern ist es natürlich ein bisschen schwieriger auch, ne, mit vielen Geschwistern aufzuwachsen. Aber mehr tatsächlich oder mehr Infos habe ich so tatsächlich auch nicht, wie, ne, ob es irgendwelche Konflikte gab zwischen denen oder was da so, ne, kleine Späßereien und Feierlichkeiten hat man halt mal mitbekommen durch alte Fotos. Aber wie sie ein Verhältnis hatten, ob es gut war oder relativ gut war oder tatsächlich sehr, sehr wenig. Und ich kann auch.
Welcher Jahrgang war dein Vater?
Papa war Jahrgang, oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube
Ungefähr.
64, 65.
Okay.
Ich will jetzt gerade nichts Falsches sagen.
Also er wäre jetzt ungefähr 60.
Genau. Und er war, als er verstorben war, 2013, war er 45 Jahre alt.
Ach Mensch, so jung auch noch.
Genau.
Ach,
Ja.
schrecklich.
Ja.
Ja, mit so vielen Kindern, also oder so vielen Geschwistern groß zu werden. Ich meine Mutter war eins von 7 Kindern. Da laufen die Kinder schon so unter ferner Liefen, ne? So ein bisschen. Also da haben die Eltern ja auch gar keine Chance, wenn die auch selber irgendwie beruflich eingebunden sind, dann wirklich sich jedem Kind dann so irgendwie so ausgiebig irgendwie zu widmen, ne? Das ist, glaube ich, dann schon schwierig.
Definitiv, definitiv. Und dann, als dann auch die Überlegung kam, also als mein Papa mit meiner Mutter in dem Zeitraum schon zusammen war, das war ungefähr 92, 93, haben die sich den Entschluss gefasst, aufgrund dessen, weil meine Mutter und unsere Vorfahren Russlanddeutsche waren, haben die dann die Überlegung gehabt, nach Deutschland umzusiedeln, als Spätaussiedler. Und mein Vater ist meine Mutter dann gefolgt. Mit seiner ganzen Familie dann halt, 92, 93 so in den Dreh und sind dann tatsächlich dann auch in Deutschland geblieben. Da, ne, zwischendurch noch ein bisschen gewandert, von Berlin bis nach Bayern, bis nach hier in den hohen Norden, wo wir jetzt auch hier leben und aufgewachsen sind. Genau.
Haben Sie sich wohl gefühlt? Weißt du das?
Also hier auf jeden Fall.
Okay.
Also hier in der Gegend, wo wir jetzt hier aufgewachsen sind und wo die auch ja, also die 13 Jahre hier auch gelebt haben, hier, also die ich ja auch mitbekommen habe, wo die auch hier auch ein Haus gebaut haben, er hat sich auf jeden Fall wohl gefühlt. Das weiß ich auf jeden Fall noch aus meinen Erinnerungen.
Ja. Und wie bist du groß geworden? Hast du noch Geschwister?
Ich habe noch einen älteren Bruder, 4 Jahre älter, und wir sind in so einem kleinen Dörflein aufgewachsen im Emsland, also hohem Norden, also
Schön.
unter Ostfriesland.
Ja.
Meine Eltern haben hier ein Haus gebaut, Anfang der 2000er. Und genau, und hier sind wir dann auch aufgewachsen und
Ja,
ja.
wie war euer Familienleben so? Wie war so die Ehe deiner Eltern? Gab es da irgendwelche Vorkommnisse?
Oh ja, es war natürlich ein großes Auf und Ab. Also das, was ich noch in meiner Erinnerung habe, da mein Papa schon sehr früh angefangen hat, auch mit dem Trinken.
Ach.
Er hat sehr, sehr früh angefangen, auch also als er noch in Russland war.
Mm.
Oder nicht in Russland, sondern in Kasachstan. Und hat auch sehr viel geraucht. Also ja, starker Raucher und starker Trinker. Und ja, dieser Alkoholkonsum, der hat natürlich auch eine Person auch sehr stark verändert, ne?
Ja, hast du das deutlich schon mitgekriegt, so in deiner Kindheit?
Ja.
Und wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Bis hin, dass wenn er angefangen hat zu trinken, also man hat das natürlich auch gemerkt von seinen Gestiken und von seinen wie er sich verhalten hat, wusste ich sofort, nee, ich gehe dann lieber in mein Zimmer und unterhalte mich lieber alleine oder verbringe meine Zeit alleine. Ich war selber als Kind sehr, sehr alleine, viel unterwegs.
Das heißt,
Und
er ist richtig aggressiv geworden oder ausfallend oder?
das jetzt so nicht,
Oder
aber
einfach
die
unangenehm.
Verhaltensweisen, die waren halt einfach für mich als Kind aber sehr unangenehm, dass ich das dann versucht habe, immer zu vermeiden. Und ich wusste, dass er immer, ne, also wenn er etwas mal getrunken hat, dass ich gesagt habe, nicht, nee, kann ich nicht, möchte ich nicht, ich mochte auch diese Seite von ihm auch nicht, dass ich immer versucht habe, das zu vermeiden. Und das hat er auch immer gemerkt und auch immer wahrgenommen. Aber mir war es tatsächlich in dem Moment wichtiger, dass ich sowas halt nicht mitbekomme und auch diesen Alkoholkonsum auch vermeide.
Ja,
Dass ich
verstehe ich.
tatsächlich bis heute auch gar keinen Alkohol so konsumiere, weil ich das ist, ja, hat mich
Hat
ein
dich
bisschen
geprägt,
geprägt.
ja.
Ja.
Und hat er täglich getrunken und auch schon tagsüber oder war er so ein Abendtrinker?
Tagsüber glaube ich eher weniger, weil er sehr viel auch am Arbeiten war.
Was hat er gearbeitet?
Ich nenne es einfach mal Mädchen für alles. Der hat in
Aha.
einer, er hat in einer Firma gearbeitet, wo er tatsächlich als LKW-Fahrer gearbeitet hat. Er hat Schweißer gemacht, er hat viel mit Metall gearbeitet, Schlosserarbeiten getätigt. Also was genau seine Berufsbezeichnung war, weiß ich so tatsächlich nicht.
Aber er war jedenfalls fleißig, offensichtlich.
Er hat auf jeden Fall viel, viel gemacht. Ja.
Und wie war dein Verhältnis zu ihm? Okay, jetzt jenseits des Trinkens. Hattest du irgendeine Beziehung, eine Verbindung zu ihm?
Tatsächlich gar nicht. Was aber auch daran lag, dass er auch sehr viel am Arbeiten war. Also wenn ich ihn mal gesehen habe, dann war es immer nach Feierabend. Und wenn er Feierabend zu Hause war, war er dann hier auch am Arbeiten, weil wir hier auch im Haus auch eine Baustelle hatten. Wir haben unseren Bungalow ausgebaut, den Dachboden aus. Und er hat dann da noch viel gearbeitet. Er wollte mich nie mitnehmen. War immer für sich alleine oder mit meinem Bruder war da sehr viel unterwegs.
Ach.
Aber wir haben tatsächlich sehr, sehr wenig gemacht. Und wenn wir viel zueinander waren, dann halt bei Feierlichkeiten von Familie oder Verwandte oder ähnliches. Aber tatsächlich.
Das heißt, dein Bruder hatte schon ein engeres Verhältnis zu ihm. Der hat mehr, viel, offensichtlich ja viel mehr Zeit mit ihm verbracht.
Kann man so sagen, ja.
Das muss ja auch was mit dir gemacht haben, ne? Weil wenn die Behandlung der Geschwister so ungleich ist, das macht mit einem ja auch was, ne?
Ja, im Nachhinein, wenn ich natürlich so drüber nachdenke, ist das natürlich traurig, weil ich gerne mehr von ihm erlebt
Ja.
hätte.
Ja.
Wenn ich gewusst hätte, natürlich auch, wie kurz die Zeit auch war.
Ja.
Aber als Kind damals mit, wie alt war ich denn da, ne, 11, 12, habe ich es halt nie so richtig verstanden. Und
Nee,
erst im Nachhinein.
und ich denke auch, mein Vater, also der lebt noch, aber es gibt auch eine ganz deutliche, ungleiche Behandlung zwischen mir und meinem Bruder, beziehungsweise zwischen den Kindern meines Bruders und meinem Sohn, also quasi den Enkeln. Und dann denke ich auch mal, ja, es ist unendlich traurig, es tut mir wahnsinnig weh, aber weißt du, was nicht ist, kann man auch nicht erzwingen, ne? Also, was hättest du als Kind auch machen sollen? Also, es kam ja von ihm offensichtlich nicht. Warum auch immer? Vielleicht konnte er mit deinem Bruder auch mehr anfangen, wenn der halt 4 Jahre älter war. Den konnte er mehr schon gebrauchen für irgendwas, wenn er ihn mitgenommen hat. Man weiß es einfach nicht, ne? Also, es sollte definitiv anders sein. Es tut mir unendlich leid für dich. Aber eben, was nicht ist, das kann man irgendwie auch nicht erzwingen, ne?
Also ich habe
Ja, schade.
tatsächlich, ich hab darüber auch schon sehr viel nachgedacht. Ich habe tatsächlich die Vermutung, als Kontext für die Zuschauer und auch für die Hörer, ich bin ein Transmann, bin als Mädchen geboren, lebe aber mein Leben aktuell als Mann. Und ja, das lag wahrscheinlich daran, weil er auch solche Kommentare auch gesagt hat. Er war sehr negativ bezogen in dem Sinne. Ja, nee, Mädchen gehören nicht in eine Baustelle. Ich wollte gerne auf einer Baustelle arbeiten. Ich wollte gerne wissen, wie man bohrt oder wie man die und die Dinge macht. Und das wurde halt mir nie beigebracht, weil ich habe die Vermutung, dass es halt wahrscheinlich daran liegt. Ja.
Ja, ach, Mann.
Vor allem, selbst wenn du jetzt heute noch als Frau leben würdest. Also ich meine, warum dürfen Mädchen nicht wissen, wie man eine Werkzeugkiste benutzt? Also mein Vater hat mich so, ich war die Einzige, die, also mein Bruder hat keine Werkzeugkiste zu Weihnachten bekommen, sondern ich. Also da hat er, das war das einzige Geschenk, was er jemals gemacht hat. Aber ja, das ist ja, ach, das tut mir sehr leid.
Also das sind halt so die Sachen, wo ich halt auch sehr viel drüber nachgedacht habe, dass es eventuell auch daran liegen könnte. Ob das jetzt wirklich so ist.
Ja, vielleicht konnte, weißt du, so viele Eltern sind auch so hilflos, wenn die merken irgendwie, ich meine, hast du damals als Kind schon gemerkt, dass du irgendwie dich nicht richtig fühlst?
Ja. Mhm. Also erstmal, also vom Körperlichen her nicht, aber ich wusste schon von klein auf so, dass ich mich nicht auf Männern hingezogen fühle, sondern eher auf Frauen.
Hast du als Kind schon gewusst?
Also ich wusste, also noch, ich bin auch sehr früh, muss man auch sagen, in die Pubertät gekommen. Ich bin mit 9. reinkommen.
Ja.
Aufgrund dessen, weil ich auch PCOS habe.
Was ist das?
Polizistische Ovariensyndrom. Ich habe, das ist eine Erkrankung, wo Personen, die eine Gebärmutter haben, Zysten an den Eierstöcken haben, vermehrte männliche Hormone haben und noch andere Probleme dazu.
Oh Gott,
und ich bin deswegen auch sehr früh in die Pubertät reingekommen, also mit eigentlich schon, die ersten Anzeichen waren mit 7 da, aber mit 9 erst richtig.
Ach krass, oh Gott.
Und ich war eigentlich sehr überreif für mein Alter, sage ich mal. Und ich wusste tatsächlich auch schon mit, ich glaube mit 11 oder 12, dass ich auf Frauen stehe. Oder dass ich darauf hingezogen bin.
Ja, ja.
Und ich war immer dazu zu sagen, Mama, okay, oder meinen Eltern das zu sagen, okay, ich stehe dazu, ne? Ich stehe dazu, dass ich das so bin. Aber ich habe es halt tatsächlich erst viele, viele Jahre später gesagt, auch nach dem Tod von Papa, weil er auch sehr viele negative Kommentare dazu erzählt hat. Ne? Also der war sehr negativ Homosexuellen gegen oder Transpersonen und das auch schon in dem Alter, wo ich das auch mitbekommen habe. Und ich habe gesagt, das verschweige ich lieber.
Ach, schrecklich. Das bricht mir das Herz. Das ist furchtbar. Wie hat denn deine Mutter, weil ich meine, Mütter ahnen oder wissen ja oft schon sehr früh viel, ne? Viel mehr als das Kind selber vielleicht schon. Mhm. War die anders mit dir?
Anders tatsächlich. Also ich habe mich tatsächlich vor ungefähr 4 Jahren bei ihr zum allerersten Mal geoutet.
Erst? Ach Gott, du Armer.
Also sie wusste von Anfang an schon irgendwie, dass ich ein bisschen anders bin.
Mhm.
Aber das mit dem Trans und alles habe ich ihr das erstmal so erklärt. Aber ich habe ihr auch gesagt, weil sie auch, es ist halt schwierig, in einer russischen Familie aufzuwachsen, die halt sehr konservativ aufwächst und dann halt als so ein Regenbogen schafft, da anzutanzen, ist natürlich auch dann schwierig. Aber ich habe ihr auch gesagt, wenn du es nicht akzeptierst, bitteschön. Ich habe das auch klipp und klar gesagt. Dann musst du aber damit auch sicher sein, dass du dann nur noch ein Kind hast. Weil ich habe ihr auch sofort gesagt, ich kann das und möchte das nicht so akzeptieren, dass ich dann halt anders angesprochen werde. Und Ende vom Lied. Ich habe immer noch Kontakt mit meiner Familie, jedoch werde ich immer noch als Mädchen angesprochen.
Ach Mann, das ist aber wirklich furchtbar ignorant, ne?
Ich
kann mir schon vorstellen, dass das für alle, ja, also für dich sowieso vorneweg, aber auch natürlich für die Eltern, ist das bestimmt auch schwierig, ne? Und ich kenne auch Eltern, die das auch, diesen Prozess durchlebt haben und die sagen auch ganz offen, ey, das ist schwierig und auch ja eben das Kind, was eben anders geboren ist, dann plötzlich anders anzusprechen und anders wahrzunehmen und so. Aber trotzdem, also das ist man doch seinem Kind einfach schuldig, ne? Und das tut mir wirklich leid. Ach Mensch, furchtbar. Wie gehst du damit um? Also ich meine, das ist ja die Frage, ob du das quasi jetzt dann so akzeptierst, die Ignoranz, und dich weiter dann mit ihnen umgibst, ab und an, oder könntest du ja auch sagen, nee, wisst ihr was, Freunde, dann halt nicht. Wie gehst du damit um?
Also ich hab ja aktuell noch Kontakt zu meiner Familie und es ist natürlich schwierig, weil ich bin ja auf dem Perso, stehe ich ganz anders. Ich werde von allen, die ich kenne, weil ich habe ja auch mein Familien- und Freundeskreis ja auch sehr minimiert seitdem. Ich habe dir noch gesagt, ich möchte halt nur so genannt werden. Ja, benenne dich ja auch so, das ist gar kein Problem. Und dann haben sie gefühlt wieder vergessen. Ich versuche die halt immer wieder darauf zu erinnern, wie ich dann halt auch wirklich heiße. Obwohl die gefühlt meinen Namen überhaupt nicht mehr wissen. Die wissen halt nur die Kurzform, aber die längere Form kennen sie halt nicht. Und es ist natürlich nervenaufreibend, das ist natürlich auch schwierig, weil ich heiße ja seit Jahren nicht mehr so. Und es ist einfach nur noch, es ist nervenaufreibend, es ist traurig, es ist natürlich auch enttäuschend.
Ja.
Aber ich habe irgendwie Hoffnung, dass es noch irgendwie anders läuft. Mhm. Aber
das wird sich Das sehen. Heißt, du stehst im Personalausweis, also da ist dein männlicher Name jetzt eingetragen.
Genau.
Ah ja, das hast du alles hinter dir. Mhm.
Namens- und Personenstandsänderung habe ich jetzt vor knapp 2 Jahren hinter mir.
Wow. Wie bist du denn auf den tollen Namen Samuel Maximilian gekommen?
Ich wollte tatsächlich nur die Kurzform stehen haben, Sam.
Ach so.
Nur das Problem ist, aufgrund dessen des Selbstbestimmungsgesetzes, was vor einigen Jahren in Kraft getreten ist, ist die Regelung so gemacht worden, dass wenn dein Personenstand vorher weiblich war und der auf männlich umgeändert wird, muss der Name männlich sein.
Eindeutig männlich, okay, weil Sam kann ja tatsächlich auch von, also genau. Oder keine Ahnung, ja, verstehe.
Genau. Und dieser Name Sam könnte ich halt eintragen, wenn mein Geschlechtseintrag neutral wäre.
Ja, okay.
Und das wollte ich nicht. Und dann dann saß ich beim Standesamt, bei der Person und hat er mir das erklärt. Ich so, Mist. Ja, okay, nee, dann hau ich mal richtig in die Kacke rein, sofort mit dem Namen. Und er guckt mich an, sind Sie sich sicher? Ich so, ja klar, warum nicht? Okay.
Ja, aber Samuel ist, finde ich, auch einen tollen Namen, ehrlich gesagt. Sehr biblisch, ne?
Ja, und er guckt mich an, aber sie sind nicht biblisch oder sehr religiös unterwegs. Ich so, ne.
Nö, ist einfach ein schöner Name. Ja. Ja. Okay, ja, hast du dir schön ausgesucht, ja. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ja, das tut mir natürlich wahnsinnig leid, dass dein Vater da so gar nicht mit umgegangen ist und sich gar nicht damit beschäftigt hat und nicht mit dir und... Ja, ach, das tut mir wirklich leid. Das heißt, du hast ihn ja eh irgendwie, sagen wir mal, als schwierig wahrgenommen mit dem Alkoholismus und dann hat er so viel gearbeitet. Und hast du denn aber darüber hinaus irgendeine Veränderung dann im Lauf der letzten Jahre an ihm festgestellt?
Über die letzten Jahre sehr. Und zwar, dass er halt also mehr gearbeitet hat als normal.
Ach Gott.
Aufgrund dessen, weil wir auch hier auch ausgebaut haben in den letzten paar Jahren seines Lebens, sagen wir mal so. Mhm. Wir haben 2010 angefangen, unseren Bungalow auszubauen. Mhm. Und da hat er dann halt mehr gearbeitet. Und da war er viel mehr unterwegs mit meinem Bruder oder halt auch mehr mit dem Alkohol. Fing das dann noch ein bisschen mehr an. Mhm. Und ich habe ihn tatsächlich nur noch irgendwie so in Erinnerung. Viel am Arbeiten, am Trinken und auch die Stimmungsschwankungen. Und wir haben an sich auch sehr, sehr wenig auch unternommen. Also die einzigen Unternehmungen, die wir halt getätigt haben zu Lebzeiten, waren die Reisen zu meiner Oma nach Bayern.
Aha.
Oder halt, wenn es mal hochkam, Familienfeiern, die wirklich sehr selten waren. Auch leider, weil wir auch eine große Familie waren. Mhm. Aber wir auch zu dem Zeitpunkt auch sehr stark verstritten waren, also von den Geschwistern her.
Ach Gott.
Und also wir haben wirklich sehr, sehr wenig, wenig unternommen tatsächlich. Mm.
Das heißt, dir war ja zu dem Zeitpunkt sowieso nicht, aber irgendetwas bewusst über psychische Erkrankungen, also dass er tatsächlich Depressionen hatte oder dass er Suizidgedanken hatte oder so, das hast du sicherlich ja in dem jungen Alter nicht gewusst, ne?
Das wussten wir tatsächlich so auch nicht. Er war auch nie in einer Klinik oder bei einem Psychologen oder ähnliches. Mhm. Das liegt tatsächlich aber auch daran, paar Jahre bevor er verstorben ist, also er hat ja viele Geschwister gehabt, er hatte einen Bruder gehabt, der Jahre zuvor in der Klinik war, auch einen Psychologen hatte, auch Antidepressiva genommen hat, sich aber selbst vor einigen Jahren bevor mein Papa verstorben ist, sich selbst auch suizidiert hat.
Ach nein.
Und er hat an dem Tag seiner Beisetzung, da waren wir ja alle als Familie ja da, hat er auch gesagt, auch zu meiner Mama, ich werde auf gar keinen Fall zu einem Arzt gehen, ich werde auf gar keinen Fall zu so einem Psycho-Heini gehen, auf gar keinen Fall. Mann. Und das hat er auch gemacht. Also war nie beim Arzt, er war, wenn halt notgedrungen, haben wir hier Notarzt gerufen, weil er sich verletzt hat oder ähnliches.
Beim Arbeiten aber, also nicht aus Suizidabsicht.
Nee, wenn er hier gearbeitet hat.
Naja. Mhm.
Aber er war nie beim Arzt, war nie so richtig bei einem Psychologen oder hat sich Hilfe geholt, hat das halt mit sich selbst verarbeitet, weil er gesehen hat, ihm hat das nichts gebracht, also wird so ein Typ mir auch nicht helfen.
Ja, Ich meine, ich kenne mich jetzt mit der kasachischen Kultur jetzt ehrlich gesagt auch nicht aus, aber das sind ja auch eher so Kerle, die so, ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass es für die eher vielleicht so Frauenkrams oder so, ne?
Tatsächlich ist es leider auch so, dass damals in den 90ern oder 80ern und 90ern in Russland es so war, wenn du psychisch erkrankt warst, also die Kliniken kannst du dir wirklich wie so einen Horrorfilm vorstellen.
Oh, ja.
Also wirklich mit, du wirst mit Tabletten vollgepumpt, du bist nicht mehr ganz bei Sinnen und du bist dann halt nicht mehr die Person, die du eigentlich gewesen bist in dem Sinne. Da hatte der wirklich Sorge gehabt, dass er dann auch so enden wird. Deswegen hat
verständlicherweise, ja, ja.
Ja, deswegen hat er so auch gesagt.
Ja, ja. Zu der Zeit, ja, wahrscheinlich, die sind dann eher nur so verwahrt worden, als dass ihnen wirklich geholfen wurde wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Ja, das heißt, für eure ganze Familie kam dann das, was passiert ist, völlig aus dem Nichts. Auch für deine Mutter?
Oder hat die was geahnt? Nee? Also... das sind jetzt nur Erzählungen, weil mein Papa hat das versucht hat, uns davon fernzuhalten. Ich habe von Erzählungen mitbekommen, dass er schon öfters mal versucht hat oder Andeutungen getan hat, dass er sich mal was antun wollte.
Ach.
Wie, wir haben jetzt als Beispiel hier ein großes Haus und mit einer etwas größeren Garage zum Beispiel.
Ja.
Und da hat er mal angedeutet, dass er sich mal einen Strick baut und da mal sich dranhängt und ähnliches. Und
Gott, wie furchtbar. Das hat er so im Vorbeigehen deiner Mutter gesagt, oder wie?
Genau. Wo sie dann auch zu ihm gesagt hat, du hängst das gefälligst runter und kommst hier rein und wir unterhalten uns mal.
Ach, er hat das wirklich gemacht schon?
Er hat das angedeutet. Und hat das so als Spaß gemeint. Aber meine Mutter hat das nicht als Spaß betitelt oder empfunden.
Ja, ja.
Und er hat das öfters schon mal so als Anspielung getan.
Ja.
Und ja, also es gab schon Anzeichen, aber dass es dann halt wirklich so plötzlich dann halt kam, das ist natürlich auch sehr für alle irgendwie. Ne?
Ja, es ist in jedem Gespräch kommt das hervor, ne? Selbst die, die es andeuten vorher oder erwähnen, wir gehen als Angehörige ja nicht davon aus, dass sie das wirklich machen. Also selbst die Angehörigen, die das ernst nehmen, die wissen, okay, mein Angehöriger ist wirklich schwer erkrankt und trägt sich mit Suizidgedanken. Man glaubt nicht, dass es wirklich passiert, ne? Ja. Und vor allem, wenn er so das auch so ein bisschen noch so abgetan hat, so wie er so im Spaß oder so, nee, das ist irgendwie, da geht man nicht von aus, dass das wirklich passiert, ne? Und deine Mutter, ja, die wird ja aber auch, selbst wenn sie es tatsächlich ja ernst genommen hat, sie wird ja auch relativ machtlos gewesen sein, wenn er halt gar nicht bereit war, sich irgendwie irgendeine Hilfe zu suchen, ne? Dann hat sie ja, war sie ja einfach macht und hilflos, ne? Was sollst du machen als Außenstehender, ne?
Genau, weil er wollte sich, wie gesagt, gar keine Hilfe holen. Und der hat auch alles abgewimmelt. Egal, was man mit ihm machen wollte, er wollte das partout nicht, weil einfach der Tod von seinem Bruder einige Jahre zuvor hat ihn einfach so geprägt.
Ja.
Deswegen hat er auch gesagt, ich würde sowas auf gar keinen Fall machen, ich mache das auf gar keinen, also ne, ich würde sowas nie im Leben euch antun, ich würde auch nie im Leben zu einem Arzt gehen. Ja.
Weißt du denn, also wusste man denn irgendwas über die potenzielle Erkrankungsgeschichte deines Onkels? Wusste man da irgendwas drüber, warum der sich das Leben genommen hat? Also okay, wenn der ja vorher in Behandlung war, dann war er ja ganz offensichtlich an Depressionen erkrankt. Aber weißt du, wie die Sichtweise deines Vaters auf seinen Bruder war? Also hat er gedacht, der ist einfach nur ein Weichei und der müsste sich nur mal zusammenreißen, das ist ja alles Quatsch? Oder hat er das schon ernst genommen? War er sich darüber im Klaren, dass das eine Erkrankung ist?
Also in dem Kontext tatsächlich weiß ich so nichts. Ich weiß aber auf jeden Fall noch aus Erinnerungen, die ich noch habe, dass die wirklich ein Herz und eine Seele waren, wenn die unterwegs waren. Also er hatte seinen Bruder, der verstorben ist, vorher verstorben ist, der hatte auch ein Einfamilienhaus gehabt mit Frau und mit Kindern. Und die haben sich einfach gegenseitig total unterstützt. Entweder bei ihm im Haus oder bei uns im Haus. Und wir haben auch wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt, auch von den Kindern her oder auch von der Frau her jetzt her oder auch mit seinem Bruder. Aber wie er jetzt dazu stand, dass er auch in der Klinik und ähnliches war, da war ich tatsächlich noch sehr jung, ich glaube 8 oder 9, als das passiert ist. Da habe ich so keine Erinnerung oder nichts, was in dem Sinne.
Weil ich meine, das muss man, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Das ist ja auch 20 Jahre her so, ne? Und es erst so in den letzten Jahren, finde ich zumindest, erfährt man halt immer mehr wirklich im Detail über die Erkrankung Depressionen, ne? Ja. Also ich meine, der Tod meiner Mutter ist jetzt dieses Jahr 24 Jahre her und ey, wir haben nichts gewusst, gar nichts. Ja, okay, vielleicht gab es mal jemanden, der sich irgendwie dann in eine Klinik oder in Behandlung begeben hat, aber wirklich vollumfänglich, was es bedeutet, an einer Depression erkrankt krank zu sein, das hat doch niemand irgendwie gewusst. Und ja, das ist wirklich das Schlimme daran. Jetzt im Zeitalter von Social Media und so, auch da liest und hört man einfach überall, was ja so gut und wichtig ist, ne? Aber eben vor 20 Jahren,
Vor 20 Jahren war es ja auch ein reines Tabu, darüber auch zu sprechen.
Absolut. Ja, es also ist ja immer noch, aber damals dann umso mehr, ja genau.
Deswegen bin ich auch heutzutage auch sehr dankbar, dass auch wirklich diese Awareness bezüglich dieses Themas einfach so offen ist, dass ich auch bei jeder Kleinigkeit sofort meine Alarmglocken angehen, weil ich mir da auch sofort Gedanken darüber mache, wie ich diese Person auch helfen kann. Weil damals, auch als mein Papa noch gelebt hat oder kurz nachdem er verstorben ist, ich habe ja gar keine Berührungspunkte mit diesem Thema gehabt. Ich meine, ich war ja auch noch sehr jung zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Aber im Nachhinein, ich hätte mir gerne gewünscht, mehr davon zu wissen oder gewusst zu haben. Ja. Aber ja.
Wobei ich ehrlich gesagt leider sagen muss, dass selbst 13-Jährige, die heutzutage ihre Eltern oder einen Elternteil durch Suizid verlieren, da passiert auch nichts. Also klar, es gibt vielleicht Schulen, die das gut hinkriegen, aber der Großteil, die sind alle so hilflos und man weiß immer nicht, okay, was kann ich jetzt mit so einem Kind darüber sprechen, offen und ehrlich, ist das zu viel, ist das angemessen, ist das unangemessen? Da sind so viele so hilf- und so ratlos, verstehe ich ja auch, weil gerade dahingehend fehlt wirklich so viele Aufklärungen noch, ne? Und das wäre so, also deswegen, es ist so toll, ich meine, du wirst ja auch gleich von deiner Geschichte, wie jetzt so die letzten Jahre seit seinem Tod waren, für dich waren, aber das ist ja hochgradig gefährlich für solche hinterbliebenen Kinder dann, ne? Ich meine, Suizid ist sowieso ansteckend, aber ich meine, Suizid bei Jugendlichen ist die häufigste Todesursache, ne? Und du warst ja dann wirklich hochgradig gefährdet, also, und dann ist natürlich das Schlimmste, dass du dann eben so alleine gelassen wurdest, aber da kannst du dann gleich drüber berichten. Du kannst jetzt vielleicht erst in der Chronologie weitermachen und erzählen, was denn überhaupt passiert ist.
Tatsächlich, also ich, dieser Tag, als das passiert ist, das ist wie, es hat sich einfach, ne, wie, kann man, denke ich, sich auch verstehen, dass es sich irgendwie regelrecht eingebrannt hat. Ich kann tatsächlich chronologisch, weiß ich noch, was passiert ist, wie was vorgefallen ist. Also jetzt als Kontext, ich war jetzt zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt, ich war Konfirmand zu dem Zeitpunkt und wollte tatsächlich an dem Tag in die Kirche gehen, das war an einem Sonntag.
Ach.
Und ich habe halt gedacht, okay, ich gucke auf die Uhr, nee, möchte ich nicht, brauche ich nicht, mache ich einfach nächste Woche, weil ich noch so viel Zeit hatte, mir die Stunden aufzusammeln.
Und ja, man muss so gewisse Kirchenstunden da absolvieren, ne?
Genau.
Diese 12, 15 Stunden. Oh Gott, ja.
Und ich war tatsächlich sehr, sehr schnell mit diesen Stunden und das war, glaube ich, meine vorletzte Stunde, soweit ich weiß, wo ich gesagt habe, nee, komm, ich habe ja noch Zeit, noch über ein Jahr bis zu meiner Konfirmation. Das lasse ich einfach mal ein bisschen sausen, dann schlafe ich mal ein bisschen durch. Und das war ungefähr 8 Uhr, wo ich aufgewacht bin, dann bin ich danach wieder eingeschlafen. Und um circa 1,5 Stunden später habe ich dann einen sehr, sehr lauten Schrei gehört, was einfach total ungewohnt war, weil normalerweise sonntags bei uns immer sehr viel Ruhe. Und ja, ich komplett perplex, stehe auf, zieh mich an, habe dann meine Zimmertür geöffnet und habe dann halt mitbekommen, dass die Schreie immer lauter wurden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was gesagt worden ist.
Aber deine Mutter hat geschrien, oder wen hast du schreien hören?
Meine Oma.
Ach so.
Tatsächlich.
Wohnte die bei euch?
Ja. Die sind 2 Jahre vor seinem Tod zu uns hier hingezogen, deswegen haben wir auch das Bungalow auch ausgebaut.
Also.
Weil meine Oma und Opa immer älter wurden und aufgrund von gesundheitlichen Problemen und ähnliches haben wir sie halt bei uns einfach aufgenommen, weil wir auch den Platz auch dazu haben. Und ich habe mich halt gewundert, was da los war und alles und bin dann rumgelaufen und dann geguckt, was dann Sache war. Und weil ich habe halt nur die Schreie gehört, sonst mehr auch nicht. Und habe dann meinen Bruder auch gesehen, der in seinem Zimmer gegenüber von meinem Zimmer auf dem Boden saß, komplett geknickt, eingekugelt. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn los unten? Warum schreit denn da jemand? Und er hat mich nicht angeguckt, er hat nur gesagt, geh nach unten und sieh's dir selber an. Und ich so, mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall mache ich das. Ja. Und wollte wieder mein Zimmer wieder zurück.
Ja.
Und genau in dem Moment kam meine Mama dann hoch die Treppe, hat mich dann gesehen und ich hysterisch, was ist denn passiert? Was ist denn los? Wer schreit denn da? Und sie packt mich an die Schulter, guckt mir in die Augen und sagt, Papa hat sich umgebracht.
Oh Gott.
Ja. Und ich dann natürlich komplett am Weinen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Bin in mein Zimmer, hab mich eingesperrt.
Hast du verstanden, was sie dir da gesagt hat? Wusstest du, was das bedeutet, was sie dir da gesagt hat?
Ja.
Also du hattest schon mal, ja, ich meine, okay, dein Onkel hatte sich vorher schon umgebracht. Ja, du wusstest, was das ist. Ja, okay.
Also ich erst realisiert, als ich mich da eingesperrt habe in mein Zimmer tatsächlich erst.
Ja.
Aber ich wusste schon so grob, was das sein könnte. Aber wie er das gemacht hat, wusste ich nicht. In dem Zeitpunkt noch. Mhm. Aber ich wusste, okay, er ist nicht mehr da. Nee. Und bin dann nach einer kurzen Zeit, als ich bin, wieder zu mir gekommen bin, nach unten, bin ich dann nach unten gegangen in den Flur von uns.
Mhm.
Und hab dann halt auch meine Oma gesehen, die dann auch wirklich sehr am Weinen war, ist dann auch zu mir gekommen, hat mich dann richtig in den Arm gedrückt. Und habe dann auch erst verstanden, was sie dann die ganze Zeit gesagt hat. Warum hat er das denn getan? Er war doch so ein guter Schwiegersohn. Und das hat sie immer wie so ein Mantra halt gesagt.
Mhm.
Und da wusste ich auch nicht, was ich dazu sagen sollte. Oder ne? Und habe sie einfach die ganze Zeit in den Arm genommen und habe versucht, sie zu beruhigen, weil sie sehr hysterisch auch war.
Mhm.
Zu dem Zeitpunkt wer war dann alles schon da? Also Rettungswagen war schon da, Polizei war auch schon da, Notarzt war da. Und das war alles so ein
Durcheinander.
Aber total. Weil man das auch so nie irgendwie erlebt hat, ne? Und das war alles irgendwie so durcheinander.
Ja.
Und aber man hat in dieser Situation auch irgendwie gemerkt, okay, alle sind so durcheinander, also was auch total verständlich ist.
Ja.
Aber meine Mutter komplett mittendrin und versucht alle irgendwie zu beruhigen, obwohl sie selbst auch in der Situation eigentlich sehr involviert war.
Ja.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, kleiner Zeitsprung. Das Haus war an dem Morgen tatsächlich auch schon sehr voll, weil meine Mutter mein Lieblingsonkel angeschrieben hat, beziehungsweise angerufen hat und gesagt hat, nee, komm mal bitte rüber, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl bezüglich meines Mannes. Ich möchte den Namen jetzt so nicht sagen.
Ja.
Weil er war an dem ganzen Morgen schon sehr komisch drauf.
Aber es war ja noch so früh, waren die so früh Aufsteher?
Tatsächlich, also mein Papa ja. Also er war, glaube ich, schon 6 Uhr morgens war der schon wach.
Wahnsinn.
Und hat auch schon versucht zu werkeln. Er hat irgendwie so ein Wirrwarr erzählt und alles. Und das hat meine Mama, sie meinte, das war irgendwie ganz komisch. Das war nicht er.
Ach.
Und sie dann so, bitte komm mal rüber oder kommt mal einmal her und sprich mal mit ihm, weil auf mich wird er nicht hören. Und zu seinem Bruder wird er auf jeden Fall hören.
Ja.
Und dann sind sie halt gekommen. Zu dem Zeitpunkt war das Haus dann auch schon ein bisschen ruhiger.
Ja.
Und die haben sich dann erstmal bei uns hier zu Hause getroffen. Und du musst dir vorstellen, wir haben halt, ja, wie gesagt, ein etwas größeres Haus.
Ja.
Und hinten haben wir einen Schuppen, wo meine Fahrräder stehen oder ganz das ganze Arbeitswerkzeug steht, Rasenmäher und ähnliches. Und da war mein Papa dann auch sehr viel tätig und hat da rumgewerkelt und war da zu dem Zeitpunkt auch drinne. Und meine Mutter hat dann zu meinem Onkel gesagt, er ist jetzt dort, bitte red mit ihm, sag ihm, was klar ist, weil das geht jetzt so nicht, weil er war wirklich sehr, sehr komisch drauf. Ja, Er ist rausgegangen und 2 Minuten später kam er wieder rein und schreit, Schatz, ich brauche meine Herztabletten. Zu dem Zeitpunkt war er schon erhängt in dem Schuppen und er hat ihn da so entdeckt.
Aber er kann da ja gar nicht lange drin, also das muss ja unglaublich schnell alles gegangen sein.
Also wir haben die Vermutung, dass es innerhalb von ein paar Minuten gebraucht hat, bis er in dem Schuppen gewesen ist und das dann gemacht hat. Weil meine Mutter dann sofort realisiert hat, was Sache war, ist sofort hingegangen und hat ihn sofort runtergeholt.
Ja.
Und aufgrund dessen, dieser Schreie, die dann auch noch zu Hause waren, ist mein Bruder sofort aufgewacht und hat dann auch nach meiner Mutter dann auch versucht, Reanimationsmaßnahmen zu tätigen bei meinem Papa.
Mit 17 oder wie alt war der? Meine Güte.
17, 18, also war kurz, er hat frisch seinen Führerschein gemacht, deswegen wusste er auch, wie man reanimieren muss. Wo Mama auch
gesagt, das heißt, er hatte sich in so eine Schlinge reingelegt. Er hat sich nicht richtig gehängt, sondern so gelegt, dass die überhaupt ihn da runternehmen konnten.
Also,
weißt du nicht.
Ja. Das ist super schwierig, weil er hing nicht in dem theoretischen Sinne. Er hat gekniet.
Ja, also sich so reingelegt, ja.
Genau.
Das passiert oft.
Und das ist bis heute ein Mysterium für mich, wie. Aber
was daran ist ein Mysterium für dich?
Dass man sich so, man sich irgendwie so hineinversetzen kann oder so in dieser Situation ist, dass man sich suizidieren möchte.
Ja, ja.
In dieser knienden Position. Ich hab's irgendwie nie, weil du hättest ja immer die Möglichkeit gehabt, aufzustehen.
Ne? Ja, wobei, also erstens mal, die haben ja den Willen zu sterben. Ja. Und dann, das geht sehr schnell. Denn die sterben ja nicht dadurch, dass sie sich das Genick brechen, sondern sie sterben dadurch, dass sofort, die lehnen sich dann ja so nach vorne und dadurch wird unmittelbar die Blutzufuhr zum Gehirn abgeschnitten. Mhm. Und dadurch wird das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und deswegen, das dauert wirklich nur ein paar Sekunden, dann sind die bewusstlos. Ja, das geht ganz schnell. Ich habe das früher auch nie verstanden. Man hört ja immer mal, ich hatte zum Beispiel früher ein Mädchen, mit dem bin ich in den Urlaub gefahren, die hat sich umgebracht und da hieß es, die hat sich an der Türklinke erhängt. Und da dachte ich, ach, hä? Dann sitzt du ja auf dem Boden. Also wie soll das denn gehen? Oder man hört das tatsächlich häufiger, ja, das so im Knien oder an Fenstergriffen oder an Türgriffen oder weil ich finde immer, es müsste für diese Suizidmethode ein neues oder anderes, einen anderen Begriff geben. Denn erhängen stimmt ja nicht.
Genau.
Stimmt einfach nicht. Meine Mutter hat sich erhängt. Das gibt es ja auch. Aber eben dieses Reinlegen, das geht ganz schnell. Also dann kriegen die von dem tatsächlichen Eintritt des Todes nichts mehr mit, weil sie da schon lange bewusstlos sind. Und es ist viel weniger brutal, als man sich das so im ersten Moment denkt.
Ja.
Weil Erhängen hört sich ja wahnsinnig brutal an. Ist das tatsächliche Erhängen, ist es ja auch. Aber das hier ist viel weniger brutal.
Ja, bei mir geht das gerade tatsächlich so im Kopf gerade so ein bisschen durch, dass er doch nicht so stark in Anführungsstrichen gelitten hat in dem Sinne.
Nein. Gar nicht. Ja. Es gibt.
Irgendwas macht das gerade tatsächlich so mit mir, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass er doch nicht so. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, also na, auch von den Erzählungen, die ich irgendwie miterlebt habe, durch Personen, die sich suizidiert haben, dass sie immer viel, viel leiden und ähnliches und der Gedanke, dass er vielleicht doch nicht so.
Also sagen wir mal so, also schlimmer als nicht mehr leben zu wollen.
Ja.
Also größer kann das Leid ja nicht sein.
Ja.
Deswegen natürlich hat er gelitten, aber was die Suizidmethode angeht, was den Tod an sich angeht, wird er nicht gelitten haben. Nein, überhaupt nicht. Er hat sich nicht das Genick gebrochen, er hat sich sonst nicht irgendwie verletzt. Das wird ganz schnell gegangen sein. Es gibt Suizidenten, das weiß ich aus Angst, dass der Körper, dass die Körperreflexe vielleicht dafür sorgen, dass man mit der Hand dann doch irgendwie sich da wieder raus befreit, aus, weißt du, so aus der Schlinge, binden sich manche tatsächlich mindestens eine Hand noch ab, also weg, dass sie nicht mehr reflexartig da intervenieren können. Aber die, bei den meisten ist das nicht so. Also deswegen, ich meine, was finde ich dafür spricht, ist, wenn das, weißt du, wenn das Zeitfenster, in dem er das gemacht hat, so klein war, muss er sich ja schon mehrfach im Vorfeld damit beschäftigt haben. Ich meine, das sagst du ja auch, wenn er so im Vorbeigehen deiner Mutter schon ein paar Mal gesagt hat, hier, ich werde mich hier erhängen und so, war das ja nicht in dem Moment der das erste Mal, dass er diesen Gedanken hatte. Ne? Er muss sich das ja vorher schon mehrfach überlegt haben, okay, wenn der Punkt gekommen ist, dann mache ich es so und so. Das heißt, er wird im Zweifel das ja schon vorbereitet gehabt haben, also zumindest die Utensilien, die er dafür brauchte, wird er schon parat gehabt haben und gewusst haben, dass er es genauso machen wird. Aber der Suizid an sich, nee, der wird nicht gelitten haben. Gar nicht. Mhm. Und das ist ja auch, ich meine, ich spreche ja mit so viel oder mit den meisten ja darüber, ob sie ihre Angehörigen nochmal gesehen haben nach dem Tod oder nach dem Suizid. Und für mich war es lange Zeit ein absolutes Rätsel, wie Menschen, die sich erhängt haben, friedlich aussehen können. Und das sind in den meisten Fällen genau die, die so gestorben sind wie dein Vater. Ja. Weil da ja nichts, weißt du, da gibt's keinen Todeskampf, da gibt's nichts Brutales, keine große Verletzung, nichts. Und deswegen, die legen sich da rein, dann werden die ganz schnell bewusstlos und dann, deswegen sehen die friedlich aus.
Und so sah er auch aus, als ich ihn gesehen habe.
Du hast ihn nochmal gesehen. Oh Gott,
krass. Also ich war sehr im Zwiespalt, ob ich ihn noch sehen möchte oder nicht. Mhm. Und meine Mutter hat mich auch nicht gedrängt. Sie hat gesagt, wenn du es gerne möchtest,
ja,
gerne. Ich hatte auch immer die Möglichkeit gehabt, die Schlüssel zu nehmen und zur Kapelle zu fahren. Die ist hier sehr zentral bei uns im Dorf. Mhm. Und ich habe gesagt, alleine mache ich das definitiv nicht. Bin dann mit ihr dann dahin gegangen. Ja. Es war, ich glaube, ungefähr 3 Tage, nachdem er verstorben war.
Und bist du aber heutzutage froh, dass du es gemacht hast?
Ja.
Ja, glaube ich.
Definitiv. Mhm. Weil ich auch sehen konnte, wie er auch aussah in dem Sinne. Also er sah wirklich sehr friedlich aus, auch sehr ruhig, auch wie als würde er bei einer Party gewesen und ist sofort eingeschlafen.
Ja.
So in dem Sinne. Also mit seinem Anzug an und also kein gequältes Gesicht oder ähnliches. Das war wirklich, wie als würde er gerade schlafen, mit seinem Schmollmund, sage ich mal so. Mhm. Das sah wie aus, als würde er jetzt gerade schlafen, tatsächlich.
Ja, das hat, ja, also ich glaube auch, dass, ja, also vor allem als Kind, ich meine, du warst 13, glaube ich schon auch, dass das hilft bei der Verarbeitung, also oder sagen wir mal bei der Realisierung, was überhaupt passiert ist, dass er wirklich tot ist und wirklich mit eigenen Augen gesehen zu haben, dass er nicht gequält aussah. Das ist, glaube ich, wichtig, ne?
Genau.
Mhm. Ja. Ja, und du bist aber nur das eine Mal dann bei ihm gewesen.
Ich habe ihn vor der Trauerfeier einmal gesehen mit meiner Mutter zusammen. Ja. Und am Tag der Beisetzung gab es noch einen offenen Sarg. Da haben wir ihn auch nochmal gesehen. Es lag aber auch daran, dass die Trauerfeier war wirklich sehr, sehr groß. Mhm. Nicht nur von der Familie her, sondern auch von der Verwandtschaft her, die auch wirklich von weit her gereist ist. Mhm. Er hat auch viele Mitarbeiter gehabt aus seinem alten Betrieb, die ihm noch seine letzte Ehre erweisen wollten. Also wie viele Leute da waren, kann ich jetzt so, ich glaube über 200 Leute, denke ich, mindestens waren da. Mhm. Damit auch die Familienmitglieder und Familienangehörige, die von weiter weg kamen und nicht die Möglichkeit hatten, vorher nochmal Tschüss zu sagen, dass sie da nochmal die Möglichkeit hatten, sich nochmal von ihnen zu verabschieden. Mhm. Ja.
Unvorstellbar. Aber wie ging es denn, wir sind jetzt ein bisschen vorgesprungen, wie war das denn an dem Tag, wie ging es denn für dich auch weiter? Ich meine, mit 13, da bricht ja alles über dir herein und eben auch alle waren ja ganz offensichtlich völlig, naturgemäß völlig überfordert. Deine Mutter, deine Oma, dein Bruder, alle. Ich meine, was hast du mit dir, wo bist du hingegangen, was hast du gemacht? Hat sich irgendeiner um dich gekümmert?
Gekümmert hat sich um mich niemand. Mhm. So wie ich mich noch daran erinnern kann. Ich war tatsächlich die meiste Zeit so für mich unterwegs. Ich habe geguckt, dass es meiner Oma gut geht, dass sie nicht hyperventiliert, dass sie auch die richtige Versorgung bekommt. Und die meiste Zeit war ich dann tatsächlich entweder unten im Wohnzimmerbereich wo mein Onkel war, der ihn gesehen hat, oder auch meine Tante. Mhm. Oder ich war dann einfach allein in meinem Zimmer.
Aber du hast deinen Vater vor Ort nicht gesehen?
Nein.
Zum Glück, ja. Okay. Nein.
Das, mhm. Ich habe auch zu Mama gesagt, je nachdem, wo hat er das denn getan? Ja, im Schuppen, okay, gut. Ich konnte da auch, wenn ich jetzt vom Wohnzimmer aus rausgeguckt hätte, ich hätte da auch nicht reingucken können.
Okay.
Zum Glück, also ich hätte ihn da nicht sehen können. Außer ich wäre da halt partout rausgegangen. Und,
ja. Ja. Okay. Nee. Aber es gab auch keinen Notfallseelsorger oder so?
Nee. Mhm. Nee, nur Rettungswagen, Notarzt, ja. Kripo war da, mhm. die sich auch mit meinem Bruder und meiner Mutter sich unterhalten haben.
Ach.
Aber sonst tatsächlich so Notfallseelsorger so nicht. Also nachdem dann alle dann weg waren, war es dann tatsächlich sehr ruhig bei uns zu Hause.
Und da waren nur ihr drei. Ach so, nee, die Oma war ja auch noch da. Oder dein Opa auch, gab es den noch? Ja, die Großeltern
beide. Genau. Ja. Meine Mutter, mein Bruder, ich. Meine Oma und Opa mütterlicherseits.
Ja.
Das war es dann tatsächlich ja auch. Ja,
dass wir was habt ihr gemacht? Weil man ist ja so unter Schock. Man weiß ja, also entweder man redet die ganze Zeit, weil man es nicht versteht, oder man weiß gar nicht, was man sagen soll. Wie war es bei euch?
Das Erste, was wir gemacht haben, ist, beziehungsweise meine Mutter hat mich dann gefragt, ob das dann halt möglich wäre, dass sie dann bei mir übernachten könnte in meinem Zimmer. Weil sie wollte nicht mehr in dem Zimmer schlafen, wollte ja, sie ja, auch nicht. Ich so, klar, warum nicht? Und dann haben wir halt an dem Tag dann nur noch eine Matratze in mein Zimmer gelegt, Bettsachen hingelegt, damit sie dann auch erstmal bei mir übernachten kann.
Wie fandst du, wie war das für dich? Hat dir das ein bisschen geholfen? Wahrscheinlich, ne? Nee?
Ich war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, weil mich das natürlich auch so schockiert hat, wie das geschehen ist. Soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, ich war aber sehr neutral unterwegs. Ich hab mir das nicht anmerken lassen.
Ja,
wie es mir ging, wie ich mich gefühlt habe, weil ich halt wusste, okay, meine Mutter hat jetzt ihren Ehemann verloren, ne? Mein Bruder hat jetzt auch seinen Vater verloren, ich will jetzt niemanden zur Last gehen.
Ja, Wahnsinn.
Ich hab dann tatsächlich geschwiegen die meiste Zeit und ich habe mich eher neutral gehalten. Und wenn ich irgendwas rausgelassen habe, dann halt so, dass es dann halt niemand gesehen hat. Ne?
Ach Mann, das bricht einem ja einmal mehr das Herz. Aber wie hast du dich wirklich innen drin gefühlt?
Wenn ich das so sagen darf, beschissen.
Hast du irgendwas, man kriegt das ja gar nicht verarbeitet, was da passiert ist. Vor allem, wenn du es gar nicht hast kommen sehen, du wusstest von dieser ganzen Thematik überhaupt nichts. Hast du, ja, also man ist ja völlig überfordert, ne?
Definitiv. Und auch mit jemandem darüber reden können, das konntest du halt nicht. Konnte ich auch die nächsten Jahre auch erstmal nicht. Erst wirklich jahrelang später erst.
Ja, ich meine, wahrscheinlich wird sich dir auch keiner angeboten haben zum Reden, oder doch?
Nee.
Ja, also, ich meine, du suchst ja nicht mit 13, gehst du ja nicht proaktiv irgendwo hin und sagst, ja, okay, kann ich mal über den Suizid meines Vaters mit dir reden? Mhm. Macht man ja nicht. Ach Mann.
Nee, also ich konnte auch zu diesem Zeitpunkt auch mit niemandem reden. Ich wollte auch mit niemandem so reden, also von der Familie her. Um die auch nicht zu belasten, weil das ist natürlich auch eine schwierige Situation, weil wenn man halt zwei Suizide in der Familie hatte, das ging erst viele Jahre später erst. Aber zu dem Zeitpunkt erst, tatsächlich habe ich mit niemandem darüber geredet.
Ach, furchtbar. Ich nehme an, er hat auch nichts hinterlassen, ne? Keinen Brief?
Nix.
Nee, das war ja so spontan.
Ja. Schön, tatsächlich, im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, tatsächlich einen Brief.
Ja, das glaube ich.
Oder irgendwie eine Begründung oder ähnliches. Ja. Aber das ist, er hat nichts hinterlassen.
Nee. Kannst du heutzutage oder war das in den letzten Jahren möglich, mit deiner Mutter irgendwie drüber zu sprechen?
Zum Glück. Mhm. Ich habe mit ihr auch viel darüber geredet, auch über diese Thematiken.
Mhm.
Aber auch erst, nachdem ich war selber in psychiatrischer Behandlung zweimal. Mhm. Insgesamt für ein halbes Jahr. Ich habe auch Traumatherapie gemacht.
Oh. Gut.
Und dadurch konnte ich erst mit diesem Thema, konnte ich das da erst alles verarbeiten.
Mhm.
Und da war ich 17, als ich in die Therapie gegangen bin.
Mhm.
Also ich habe das erst ein paar Jahre mit mir rumgetragen und erst dann konnte ich halt wirklich das sagen und das denken, was ich eigentlich immer sagen wollte.
Ja. Aber was ist heutzutage irgendwie deine, ja, eine Erklärung wird es ja sowieso niemals geben, aber was war mit ihm los an dem Tag? Ich meine, okay, wenn er das auch vorher schon mal immer mal wieder erwähnt hat, zeigt das ja, dass dieser Gedanke nicht neu für ihn war. Ja. Aber dass er da so neben der Spur war an diesem Morgen, Also denkt ihr, es ist noch irgendwas obendrauf gekommen, eine Psychose, habt ihr irgendeine Deutung dafür?
Tatsächlich.
Wenn du mit deiner Mutter darüber sprichst? Nee.
Also würden es gerne wissen, aber tatsächlich weiß niemand von uns, was da an dem Tag vorgegangen ist oder was davor vorgefallen ist.
Ja, was konnte denn deine Mutter berichten? Also er wird ja vermutlich am Abend vorher wie üblich getrunken haben und dann ist er irgendwann ins Bett gegangen. Ist er denn zur selben Zeit, weil die haben ja scheinbar sich ein Schlafzimmer geteilt, ist er denn zur selben Zeit wie immer ins Bett gegangen und auch dann zur selben Zeit wie immer aufgestanden oder war da irgendwas schon anders? Bevor sie gemerkt hat, dass er irgendwie neben der Spur ist.
Ins Bett gegangen. Er ist früher aufgestanden als meine Mutter an dem Tag. Soweit ich noch weiß aus Erinnerung, er hat sich irgendwie anders benommen Tage zuvor. Er hat viele Andeutungen nicht gesagt, sondern diese Andeutungen von seinem Körperverhalten her oder auch wie er geredet hat. Er war ganz anders. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
Dich gefragt, ob ihr das irgendwie deuten, ob ihr irgendeine Interpretation darüber habt.
Also Interpretationen so nicht. Es gab aber so, seine Verhaltensweisen waren halt sehr anders ein paar Tage zuvor oder auch, wie er geredet hat. Er war sehr hyperaktiv, also er war sehr überheblich, er war sehr irgendwie anders, so wie er nie gewesen ist. Und was mich bis heute noch, worüber ich mir immer noch Gedanken drüber mache, sein letzten Spruch oder sein letzter Satz zu mir, bevor er verstorben ist. Mhm. Und zwar einen Tag bevor er verstorben ist, bin ich spät abends ins Bett, habe mir noch eine Flasche Wasser geholt für die Nacht. Und ich frage mich immer noch, was er mit diesem Satz meint. Er guckt mich sehr, sehr ernst an ins Gesicht und meint, Katzen haben 7 Leben. Wir haben nur 1. Wenn du dieses Leben verschwendest, Pech gehabt.
Oh Gott.
Und das ist das Letzte, was er zu mir gesagt hat. Und ich wusste selber zu dem Zeitpunkt nicht, was ich dazu sagen soll.
Nee.
Ich gucke ihn ganz perplex an, ich so, gute Nacht, Papa. Und gehe einfach nach oben in mein Zimmer und bin einfach schlafen gegangen. Weil ich einfach nicht wusste, wie ich dazu reagieren soll. Oh. Und bis heute kann ich das irgendwie nicht. Kann ich schon ungefähr erahnen, was er damit meinte, aber was er genau meint.
Wie interpretierst du das? Was denkst du, wie hat er das gemeint?
Wahrscheinlich waren das schon so die ersten richtigen Anzeichen, dass er irgendwann mal sich was antun wollte.
Wenn mich jetzt einer nach einer Deutung fragen würde, würde ich denken, er hat es gewusst in dem Moment, dass er das tun wird. Vielleicht auch noch in der Nacht oder am nächsten Morgen. Und er wollte dir zwischen den Zeilen sagen, mach's besser als ich.
Ja.
So würde ich das interpretieren.
Mm.
Weil wir haben eben keine 7 Leben und deswegen hast du nur diese eine Leben und machst besser als ich.
Ja. Aber auch wie er das gesagt hat und wie auch diese Körpersprache, das war nicht wie er zu dem Zeitpunkt. Und das hat mir wirklich auch Angst gemacht zu dem Zeitpunkt, wo ich dann noch gesagt habe, ich sag nichts, ich sag nur gute Nacht und gehe sofort ins Bett. Mm. Und das war tatsächlich so die letzte richtige Begegnung mit ihm. Oder die Unterhaltung dann.
Und was hat deine Mutter noch erzählen können? Sind sie irgendwie gemeinsam ins Bett gegangen? Hat er in der Nacht noch überhaupt noch geschlafen?
Er hat noch geschlafen. Er ist sehr, sehr früh aufgestanden, war dann auch wieder sehr nicht hyperaktiv, sondern sehr viel mit. Er hatte viele Pläne gehabt, er wollte vieles umsetzen und er hatte extreme Stimmungsschwankungen an dem Tag gehabt. Er war so voller Euphorie, dann wieder ein bisschen. Kam so eine kleine Down-Phase und bis dann seine Stimmung dann irgendwie sehr gekippt ist und dann auf einmal er gesagt hat, ich gehe mal kurz in meinen Schuppen, ich muss da was erledigen.
Ach, schrecklich.
Und dann, hat er es dann wahrscheinlich dann noch sofort auch getan.
Ja. Hattest du Schuldgefühle danach?
Ja.
Ach, warum? Was hast du gedacht? Warum gab es diese Schuldgefühle?
Das fing aber auch erst ein paar Jahre später erst richtig an, bis ich alles irgendwie versucht habe zu verarbeiten. Vor allem auch mit seinem letzten Satz, ob ich das verhindert hätte können, wenn ich meine Mutter das davon ihr das, wenn ich ihr davon was gesagt hätte. Oder ob ich irgendwas gesagt hätte, um das irgendwie zu verhindern. Ich habe mir so die Schuld gegeben.
Schrecklich.
Bis ich aber erst in der Therapie erst bemerkt habe, ich bin nicht schuld.
Nein.
Ich bin zu nichts schuld.
Nein.
Das war seine
Niemand.
Entscheidung.
Ja, genau.
Und das erstmal klar zu werden, hat erstmal knapp 7 Jahre gedauert.
Ja, das glaube ich. Ich meine, niemand hat jemals Schuld, ne? Das ist schon klar. Mhm. Aber ich meine, du als Kind schon mal erst recht gar nicht.
Mhm.
Mhm. Aber klar, ich verstehe das. Mhm. Ich meine, Kinder denken ja, allein wenn sich die Eltern nur in Anführungszeichen scheiden lassen, ne, denken die Kinder ja schon oft, oh, das liegt an mir und ja, das ist irre. Und das ist so schrecklich. Es tut mir so leid, dass du so alleine gelassen worden bist. Bist du wahrscheinlich dann ja auch relativ zügig dann wieder einfach nahtlos in die Schule gegangen, ne? Oder wie?
Ich war mit meinem Bruder zusammen die eine Woche krankgeschrieben. Also mein Papa hat sich an einem Sonntag suizidiert.
Ja.
Ich, meine Mutter ist mit mir und mit meinem Bruder sofort am Montag sofort zum Arzt gegangen und haben gesagt, bitte die komplette Woche krankschreiben. Weil 2013, da war die Zeit mit dem, ne, mit dem Thema Suizid noch ganz anders.
Ja.
Sie hatte halt die Sorge gehabt, dass wir dann halt, ne, angefeindet werden oder ähnliches, weil damals, das, wenn jemand sich suizidiert hat, das war eine, es ist immer noch eine Katastrophe, aber im Dorf,
Wurde das irgendwie mit der Schule kommuniziert? Als ihr dann zurückgegangen seid in die Schule, wussten die da Bescheid? Zumindest die Lehrer wenigstens?
Also, die wussten alle davon Bescheid. Aufgrund dessen, weil ich meine Lehrerin am Montag auch angerufen habe.
Ach.
Und ihr gesagt habe, ich komme erstmal nicht. Mein Papa hat sich umgebracht. Oder hat sich suizidiert.
Ja, ja.
Und ich habe dann auch ein paar Tage später auch von meiner kompletten Klasse so eine Beileidsbekundung auch erhalten.
Oh, aber immerhin.
Mit Unterschriften zusammen und.
Oh.
Ja. Ja, ich habe die tatsächlich auch bis heute. Ich habe so ein kleines Schächtelchen mit so alten Erinnerungen drin. Und ich hatte nie so ein gutes Verhältnis mit meiner Klasse, aber das ist so eins, wo ich sage, okay, das muss ich behalten.
Ja. Und aber als du dann zurückkamst, waren sie wahrscheinlich alle so hilflos, dass keiner irgendwas gesagt hat, oder doch?
Mit mir hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt niemand gesprochen.
Oh, ist auch kein Lehrer?
Nee.
Ach Mann. Ey.
Also Lehrer so tatsächlich so nicht, bis auf meine alte Religionslehrerin. Mhm. Sie war damals auch meine Konfirmationslehrerin in der Kirche.
Mhm.
Und da bin ich ihr wirklich auch sehr dankbar. Sie hat sich wirklich sehr oft mit mir zusammengesetzt und hat gefragt, wie geht's dir?
Oh.
Wie fühlst du dich?
Ja.
Bist du wirklich in der Lage, noch den Konfirmationsunterricht zu machen? Möchtest du das denn überhaupt?
Ja.
Und sie war so in dem Zeitraum auch die Einzige, mit der ich irgendwie so kurz zwar, aber ich konnte trotzdem halt zu dem Zeitpunkt halt mit jemandem darüber reden.
Oh, Gott sei Dank, immerhin. Ja, aber das ist trotzdem einfach stiefmütterlich, wie du da behandelt worden bist, schrecklich. Was hättest du dir gewünscht? Wen hättest du dir gewünscht? Also, weil, okay, um deine Mutter hast du dir genügend Gedanken gemacht, der wolltest du nicht zur Last fahren, das verstehe ich. Aber wen hätte es geben müssen? Ja, vielleicht diese Lehrerin, das war ja schon mal gut. Und dann aber vielleicht über einen längeren Zeitraum noch, ne? Dass du irgendwie so eine Anlaufstelle gehabt hättest, wo du weißt, okay, da kannst du immer hingehen, wenn du traurig bist oder wenn du Fragen hast oder so. Oder was hättest du dir gewünscht in dem Moment?
Also auf jeden Fall ein Ort, womit ich halt mit jemandem wirklich reden könnte,
zumindest
mit dem über das Thema.
Mhm.
Aber auch mein Umfeld. Also ich habe, wenn ich noch darüber nachdenke, auch die Nachbarschaft oder ähnliches, die Tage, nachdem das alles passiert ist, haben wir alle auch sehr viel Besuch bekommen.
Mhm.
Und die sind alle schnurstracks zu meiner Mutter gegangen.
Ja.
Und haben uns in dem Sinne, also ich habe sehr oft die Tür aufgemacht. Die haben mich eigentlich ignoriert, haben nie was zu mir gesagt, sind sofort zu meiner Mutter hin und haben sie beruhigt.
Ja, ja.
Wo ich mir zu dem Zeitpunkt auch gedacht habe, ich möchte gerne auch angesprochen werden.
Ja.
Ich möchte gerne auch mit jemandem reden, aber das gab's halt so niemand.
Ach Mann. Und dein Bruder auch nicht. Wahrscheinlich.
Ich hab mit ihm über dieses Thema nie gesprochen. Weil
das
weil er viel mehr gesehen hat als ich. Und ich nicht weiß, wie leidet er damit? Oder was hat er gesehen? Wie kommt er damit klar? Und
wie ist grundsätzlich euer Verhältnis heutzutage?
Ganz gut, muss man sagen. Also wir unterhalten uns über viele Dinge, wenn ich hier mal zu Besuch bin.
Ja, aber ist das nicht verrückt, dass ihr darüber nicht sprecht? Glaubst du nicht? Also du hast ja irgendwie eigentlich schon ein gewisses Bedürfnis. Also natürlich hast du eine Angst, weil du sagst ja ganz klar, du weißt nicht, wie er damit umgegangen ist, wie das für ihn war. Aber auf der anderen Seite hast du ja das Bedürfnis, eigentlich das herauszufinden. Ich meine, ihr seid Brüder, ihr habt denselben Vater, also ihr habt beide euren Vater verloren. Mhm. Und ist das nicht, also ich meine, das müsste ja eigentlich die wohltuendste Person sein, mit der du darüber sprechen kannst, wenn das euer Verhältnis heutzutage ungefähr hergibt. Das ist doch absurd eigentlich, dass dieser riesige Elefant im Raum ist. Ich meine, klar, ihr kennt es jetzt nicht anders seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren. Aber das, also hast du nicht manchmal das Gefühl, es wäre zumindest ein Versuch wert, ihn mal drauf anzusprechen? Es kann ja sein, dass er es abblockt. Aber vielleicht ist er auch total dankbar. Weil er ja wahrscheinlich genauso wenig jemanden hat, mit dem er darüber sprechen kann. Und ja, klar, jeder geht anders damit um. Vielleicht hat er damit abgeschlossen, er will nicht darüber sprechen, das kann ja alles sein. Aber guck mal, dich beschäftigt es naturgemäß heute immer noch, all diese Jahre später immer noch. Und du hast Fragen. Und ich meine, das war eben auch jemand aus deiner Familie. Das war jemand, der war vor Ort. Und ich glaube, also ja, wie ist deine Meinung dazu? Denkst du nicht, dass das mal zumindest ein Versuch wert wäre?
Also es wäre natürlich sehr schön, mal mit ihm mal über dieses Thema zu reden. Nur ich habe schon zu dem Zeitpunkt, wo es dann geschehen ist, habe ich halt sehr oft mitbekommen, dass Freunde von ihm, sehr, sehr gute Freunde, versucht haben, mit ihm über dieses Thema zu sprechen oder zu fragen, wie geht's dir denn? Möchtest du darüber reden? Und er hat immer alles abgeblockt, möchte das nicht.
Ja gut, aber das ist 13 Jahre her, ne?
Und heutzutage, ich würde es mir tatsächlich wünschen, aber aktuell sage ich, vielleicht irgendwann mal, aber gerade tatsächlich, es ist schwierig tatsächlich. Also ich würde es mir gerne wünschen.
Aber kannst du genau beschreiben, was daran so schwierig ist? Warum das für dich so schwierig ist?
Bei mir ist es so, ich komme mit diesen Themen ja sehr gut klar, weil ich auch sehr viel darüber rede und mich auch sehr in dieses Thema hineinversetze oder über dieses Thema rede und aufklären möchte und ähnliches. Und er ist so jemand, er versucht das mit sich selbst irgendwie klar zu machen. Und ist immer so gewesen, er hat das versucht immer mit sich selber, bei sich in seinem Zimmer selber und alles. Ne? Er ist immer für sich selber gewesen und es ist immer noch. Ich habe die Sorge, dass ich, wenn ich halt diese Gespräche anfange und ich bin halt ein sehr direkter Mensch, auch ich kann natürlich auch ein bisschen sensibler, das ist gar kein Problem. Nur ich habe halt die Sorge, dass ich dann irgendwelche Sachen aufbreche,
die dann
ein bisschen kaputt machen. Dann, ne?
Verstehe ich. Aber nach diesen ganzen Gesprächen, die ich jetzt im Laufe der Jahre geführt habe, kann ich dir sagen, dass alle sich wünschen, angesprochen zu werden oder sagen wir mal so, lieber die Möglichkeit zu bekommen, sagen zu können, nein, ich möchte nicht darüber sprechen. So, dann ist der Elefant im Raum aber beseitigt. Okay, dann weißt du, okay, er will wirklich, also auch 13 Jahre später möchte er immer noch nicht darüber sprechen. Okay, fair enough. Dann musst du das respektieren und akzeptieren. Aber vielleicht ist es aber inzwischen anders und vielleicht weiß er auch nicht, wie er das Thema anfangen soll. Ich meine, du musst ja im Prinzip, du kannst ja auch einen anderen Weg wählen. Du musst ja nicht warten, bis du ihn das nächste Mal siehst und dann sitzt ihr euch gegenüber und dann, ja, das ist natürlich auch schräg, dann plötzlich so völlig aus dem Nichts, dann mit diesem Thema um die Ecke zu kommen. Das verstehe ich, aber du könntest ihm ja, was weiß ich, eine Nachricht schreiben. Und einfach schreiben, was in dir vorgeht. Und ihm das Angebot machen. Du, vielleicht geht's dir genauso wie mir. Sollen wir nicht mal überlegen, ob wir da mal drüber sprechen können? Also mein Lieblingssatz, was alles angeht, ist, da kann man jetzt auch hier drauf anwenden, keine Antwort hast du schon. Also du hast in dem Sinne nichts zu verlieren. Wenn er Nein sagt, möchte ich nicht, dann hast du es aber wenigstens angesprochen und dann weißt du es. Aber vielleicht erlebst du auch genau das Gegenteil. Weil ich finde das immer, ich verstehe das total gut, weil bei mir in meiner Familie ist es ja auch so, es wird über gar nichts geredet. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass als ich angefangen habe, grundsätzlich darüber zu sprechen, also ich bin auch immer davon ausgegangen, dass mein Bruder, der ist nur anderthalb Jahre jünger als ich, der ist ein ganz anderer Typ als ich. Wir haben jetzt auch kein besonders enges Verhältnis. Und für den war das so abgeschlossen, die ganze Sache. Und das war kein Thema zwischen uns. Und er hat aber dann durch den Podcast mitbekommen, dass mich das bis heute wahnsinnig beschäftigt. Und daraufhin hat er mir zuliebe angefangen, mich am Todestag meiner Mutter anzurufen oder irgendwie so mir zuliebe, Dinge zu tun. Das hätte ich jetzt auch gar nicht von ihm verlangt, aber ich habe gemerkt, dass ihm das gut tat, dass er irgendwie mir weiterhelfen kann. Und ja, vielleicht ist es wirklich einfach ein Versuch wert. Lass es dir in Ruhe durch den Kopf gehen, weil ich denke immer, das ist so, weißt du, ich habe das auch vor ein paar Jahren gemacht. Ich habe gedacht, okay, wer lebt noch alles aus dem ganz nahen Umfeld meiner Mutter? Das ist, die Zeit ist ja auch begrenzt. Weißt du, wenn ich jetzt an ihre Geschwister denke, die sind alle viel älter als sie. Und ich habe gedacht, ich muss von den ihr nahestehenden Menschen, da habe ich noch Fragen. Und ich muss die stellen, solange die noch leben, solange mir das noch möglich ist. Und dann habe ich wirklich ein einziges Mal an meinen Vater eine E-Mail geschickt. Und wie gesagt, nach dem Tod meiner Mutter war das nie auch nur eine Sekunde ein Thema. Es wurde nicht über meine Mutter gesprochen. Und dann habe ich aber 15 Jahre später oder noch länger habe ich irgendwann gedacht, nein, ich muss den jetzt einmal festnageln und ich muss dem einmal ein paar Fragen, die ich habe, stellen. Ich habe an meinen Onkel diese E-Mail geschickt und so weiter. Und ich habe tatsächlich, mein Onkel hat mir ganz bereitwillig stundenlang per E-Mail alle meine Fragen beantwortet. Und mein Vater hat gesagt, ich habe ein ganz schwieriges Verhältnis zu meinem Vater, aber der hat gesagt, okay, du kannst dann und dann kommst du hier zu Besuch, also kommst du hier hin, wir trinken Tee zusammen und dann kannst du deine Fragen stellen. Und genau so habe ich das gemacht und danach bin ich wieder weggefahren. Und ich hätte natürlich auch akzeptiert, ich habe zum Beispiel auch die beiden besten Freundinnen meiner Mutter, die habe ich jetzt vor 3-4 Jahren oder so habe ich die angeschrieben, weil ich dachte, weil die haben ja auch nochmal ganz andere Informationen über sie, weil ich wollte einfach so Sachen wissen über ihr Leben, über wie war sie mit ihren Freundinnen zusammen und so. Und da habe ich die eben gefragt und die haben leider beide abgelehnt. Und das hat mich sehr getroffen, aber gut, ich habe es versucht und jetzt weiß ich das. Von denen werde ich keine Antworten bekommen. Okay.
Wahnsinn.
Aber ich denke immer, also alles, was man irgendwie machen kann, ist es ein Versuch wert. Ich will dich so gar nichts überreden. Das sind nur meine Erfahrungen. Und aus all diesen Gesprächen ist wirklich mein Fazit, dass die meisten Angehörigen eigentlich dankbar sind über jede, oder vielleicht nicht über jede, aber über bestimmte Gelegenheiten, das Gespräch führen zu können. Und ich meine, klar, der hat das jetzt so lange mit sich selber ausgemacht. Aber du, ich meine, du bist sein nächster Angehöriger mit deiner Mutter zusammen. Und er weiß ja, du warst in derselben Situation. Klar, du warst jetzt 4 Jahre jünger und du hast vielleicht auch nicht alles gesehen. Aber trotzdem, ihr sitzt in demselben Scheißboot. Keiner sitzt mit dir in diesem Boot, wie dein Bruder es tut. Tja, vielleicht könnt ihr euch irgendwie gegenseitig helfen. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht.
Mal gucken, was die Zeit dann...
Ja, eben, genau. Ja, aber wie ging, okay, dann bist du irgendwann wieder in die Schule gegangen und keine Sau hat mit dir gesprochen, es hat sich dir keiner angenommen, abseits dieser Religionslehrerin, zum Glück. Aber dann, ja, wie waren die nächsten Jahre für dich? Wie hast du das, also hast du es komplett einfach beiseite geschoben und hast einfach Arschbacken zusammengekniffen und weitergemacht? Oder ich meine, es wird ja in dir einen Orkan getobt haben, an Schock, an Trauer, an Unverständnis, an was weiß ich. Wie waren die nächsten Jahre für dich?
Also die nächsten Jahre, also von Beerdigung bis hin zu, bis zu meiner Therapie 2017, es war gefühlt wie ein Fiebertraum.
Ja.
Weil ich da ja auch noch in der Zeit noch in der Schule war. Ich war zu dem Zeitpunkt noch 3 Jahre noch in dieser Schule tätig. Und ich habe da auch, also in diesem kompletten Zeitraum mich mit niemandem darüber unterhalten, also mit den Klassenkameraden erst recht nicht, mit den Lehrern nicht, mit meiner Mutter ab und zu mal so ein bisschen.
Hattest du denn einen engen Freund oder eine enge Freundin oder so? Weil du vorhin sagtest, das war schwierig eh für dich, ne?
Ich hatte in der Schulzeit keine Freundschaften gehabt.
Ach, schrecklich,
Mann. Also ich war Alleingänger.
Ach, schlimm. Ja, und ich meine, du hast ja eh viele Baustellen, wenn man es mal so salopp sagen darf, mit dir selber dann, ne? Und dann, was hat dich denn am meisten beschäftigt? Irgendwie deine Identität irgendwie zu finden oder herauszufinden oder dann der Suizid deines Vaters oder abwechselnd oder beides gleichzeitig oder?
Zu dem Zeitpunkt kam irgendwie alles auf einmal. Also wer bin ich, wer möchte ich sein? Und dann kam ja noch die Zeit mit dem Beruf und alles mit dazu, was ich gerne werden möchte mit dem Abschluss. Dann noch mit dem Nachbeben, sage ich mal, was nach dem Suizid. also es kam in diesen Jahren kam gefühlt alles auf einmal und das dann halt nicht reihenweise, sondern nicht Reihe nach, sondern wirklich wie so ein Vulkan.
Ja. Und dann dir irgendwann Hilfe zu suchen, das kam aus dir selbst, also das war deine eigene Entscheidung?
Tatsächlich, ich wollte mir vorher schon auch gerne Hilfe holen, aber ich habe es halt nie angesprochen, weil ich niemanden eine Last setzen wollte. Mhm. Deswegen habe ich auch sehr viel auch mit mir selber gedrungen. Und aufgrund dessen haben sich halt, weil ich auch sehr viel geschwiegen habe und auch viel mit mir selber zu kämpfen hatte, sind bei mir selbst auch ein paar psychische Erkrankungen auch entstanden.
Das denke ich mir.
Und
wäre ein Wunder gewesen, wenn nicht. Nee, echt. Also das,
bis zu dem Zeitpunkt, dass ich dann auch gesagt habe, also ich habe es niemandem gesagt, ich habe ja sehr viel, wie gesagt, viel mit mir selber gekämpft. Aber es war schon so extrem, dass ich mir selber auch schon so eine Deadline gesetzt habe.
Ja, so
ist es genau. Vom mentalen her, sondern auch vom körperlichen her und gesagt habe, wenn ich bis dem und dem Alter, also bis ich 18 werde, keine Unterstützung, keine Hilfe bekomme, dann
gehst du auch.
Ja.
Ja, siehst du.
War auch alles schon in dem Sinne auch schon tatsächlich auch geplant gewesen.
Ach.
Und
hast du dir auch schon überlegt, wie du es machst, wann du es machst, wo du es machst?
Ja.
Ja, krass. Wie hättest du es gemacht?
Wie Papa tatsächlich.
Auch?
Ja.
Warum?
Das war so die einzige Möglichkeit, die ich in dem Moment halt gesehen habe tatsächlich.
Obwohl du ja, wie wir ja jetzt wissen, gar nicht vollumfänglich dir darüber im Klaren warst, wie das funktioniert.
Nee.
Oder was da passiert.
War ich überhaupt nicht. Aber ich war so in diesem Film, sage ich mal, drinne, dass ich gesagt habe, mache ich nicht. Ja. Ja, und dann, als ich dann 17 war, knapp 6 Monate vor meinem 18. Geburtstag war das. Ich war vorher schon bei vielen Ärzten unterwegs und alles und ich war halt viel da unterwegs, weil ich auch unter Übergewicht und alles leide. Und ich wollte tatsächlich einen Arzt finden, der mir irgendwie so ein bisschen was mit meinem Gewicht halt hilft, weil ich halt wirklich sehr. Ja. Ich bin halt fett, es ist halt so. Und es ist so, ne? Ich sag's halt selber, das ist für mich gar kein Problem. Und da war dann halt ein Arzt, der dann gesagt hat, nee, es kann wahrscheinlich sein, dass da noch was dazwischen oder irgendwie noch, irgendwas ist da noch dazwischen, was da, ne? Und hat mich dann...
Worum man sich erst kümmern muss, meinst du? Also genau. Psychisch.
Er hat das aber tatsächlich so nicht angedeutet. Ich dachte tatsächlich zu dem Zeitpunkt irgendwie körperlich. Irgendwas.
Ach so.
Und da hat er mir dann Daten gegeben von einer Psychologin, wo wir dann auch einen Termin gemacht haben, eine sehr, sehr nette, bei uns in der Nähe. Und da hatten wir ein Vorgespräch gehabt, da, wie gesagt, mit 17. Und haben dann halt dieses Gespräch geführt, ich habe auch offen und ehrlich über dieses Thema geredet, auch wenn meine Mutter in demselben Atemzug auch mit im Raum war.
Ah, sie ist mit dir dahin gegangen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du dich ihr mitgeteilt hast.
Ich wollte dich tatsächlich erstmal nicht, aber ich habe gesagt, komm, wenn ich schon hier bin, dann halt richtig, damit ich mich noch mal wiederholen muss. Ne?
Ja, ach super.
Und als wir dann dieses Gespräch geführt haben und das dann so langsam den Ende neigte, meinte dann die Psychologin zu dem Zeitpunkt auch, ich bin ganz und ehrlich, klipp und klar ehrlich mit Ihnen. Mhm. Ich würde Sie am liebsten sofort hier in diese Klinik aufnehmen.
Hast du da von deinen Suizidgedanken erzählt?
Nee, noch nicht.
Ah ja, und trotzdem hast du das so empfunden.
Weil sie wusste, da ist irgendwas, aber sie wusste halt noch nicht was.
Naja, ich bitte dich, wie gesagt, bei der Geschichte, ne, was da alles los war in deinem Leben, also das wäre ein Wunder gewesen, wenn du da einfach völlig gesund rausspaziert wärst, ne?
Und tatsächlich 3 Tage später war ich dann in der Klinik, weil die noch notgedrungen noch einen Platz für mich bekommen haben.
Wow.
Und dann war ich dann da 3 Monate und habe dann auch in dem Zeitraum auch eine Traumatherapie gemacht, also EMDR. Ja. Und auch viele andere Gruppentherapien gemacht und erst die Möglichkeit gehabt, richtig trauern zu können tatsächlich. Weil vorher ging das nicht.
Du hast ja gar nicht gewusst, wie. Nicht wo, nicht wie.
Ja.
Nee, das verstehe ich.
Und da fing das halt erst an. Ja. Und seitdem ja, kann ich das erst akzeptieren und realisieren, was da geschehen ist, warum er das, ne, und ja.
Warst du immer schon übergewichtig, auch als Kind schon, oder kam das erst nach dem Tod deines Vaters?
Nee, ich war schon, als ich geboren worden bin, war ich eigentlich normalgewichtig, aber dann, das Essen war halt sehr lecker, sage ich immer.
Das schmeckt halt immer, ja.
Ja. ich war schon immer so ein kleines Moppelchen, ja.
Naja, wenn du auch sagst, du hast eh immer viel mit dir selbst ausgemacht, ja, das spricht ja irgendwie auch Bände, ne? Also frisst halt alles in dich rein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ja. Und diese Therapie, okay, dann warst du da 3 Monate stationär und dann bist du irgendwann da wieder rausgekommen und dann hast du die aber ambulant weitergemacht oder wie ging es weiter?
Ich habe dann ambulant weitergemacht und danach ist mir dann auch klar geworden, dass ich gesagt habe, ich brauche die noch einmal. Ich möchte noch mal rein, noch mal Therapie machen, so. Um das alles noch so ein bisschen aufzufrischen. Es sind noch ein paar Sachen wieder hochgekommen, noch nicht richtig verarbeitet gewesen. Und dann bin ich dann noch mal 3 Monate gewesen in der Klinik und ja, war dann danach knapp 4,5 Jahre ambulant, war ich dann noch vor Ort, bis ich dann gesagt habe, okay, die Krankenkasse zahlt nicht mehr, dann ist es halt jetzt so. Aber diese Therapie und auch diese, dass meine damalige Therapeutin oder Psychologin auch gesagt hat, hier, diese Person, ne, da ist irgendwas, ich möchte dieser Person helfen. Also sie hat mir auf jeden Fall das Leben gerettet. Das ist, sage ich auch immer klipp und klar, wenn ich halt auch über die Therapie rede. Weil sonst, ich hätte das alles nicht verarbeiten können alleine.
Ja, also das glaube ich auch, dass Therapien wirklich immer ganz, ganz wichtig sind, vor allem nachdem sowas passiert ist oder auch ohne, also selbst wenn dein Vater sich nicht umgebracht hätte, ne, dann wäre das für dich ja wichtig gewesen, das sowieso ohnehin, aber auch es wäre halt so wichtig gewesen, also es wäre dir vermutlich weniger schlecht gegangen, wenn du aber ein funktionierendes Umfeld gehabt hättest, ne, irgendwie enge, ja einfach Bezugspersonen, mit denen du dich hättest, die dich auch aufgeklärt hätten, ne, über das, was ist überhaupt passiert, was kann möglicherweise mit deinem Vater los gewesen sein, das wissen wir ja nicht, das sind ja alles nur Mutmaßungen, aber trotzdem, dass du eben nicht so alleine gelassen worden wärst, ne?
Genau.
Ja. Das heißt, wie blickst du heute auf alles? Bist du jetzt okay mit dem, was passiert ist? Inwieweit beschäftigt das heute noch?
Also ich bin dankbar, dass ich das alles verarbeiten konnte in dieser Therapie und rückblickend hätte ich mir gerne gewünscht, wie ich das auch schon gesagt habe, mehr Unterstützung, dass jemand mit mir geredet hätte und ähnliches. Aber du kannst die Sachen halt nicht mehr ändern. Es ist halt passiert, ne? Deswegen versuche ich jetzt auch so gut es geht auch über dieses Thema auch mich einzulesen und auch mich mit anderen zu unterhalten. Ich habe auch in meinem Umkreis auch sehr viele Personen, die auch dasselbe auch durchgemacht haben.
Und auch mit Suizid?
Auch mit Suizid. Ich bin auch viel in der queeren Szene ja auch unterwegs. Ich habe ja selber auch viele, auch einige Freunde auch verloren durch Suizid.
Ach Gott.
Und ich bin da wirklich in diesem Thema auch, versuche ich auch sehr zu sensibilisieren und auch, also das, was mir damals gefehlt hat, irgendwie jemanden, also so auch nicht zu enden, dass man immer die Möglichkeit hat, mit mir zu reden.
Ja.
Auch so, dass es mir selbst auch nicht kaputt macht, das ist natürlich wichtig.
Ja, das ist
aber wichtig. Aber halt für jeden irgendwie ein offenes Ohr zu haben, wenn jemand irgendwie reden möchte über egal was. Ich möchte nicht, dass jemand so leidet oder so endet wie ich damals, als das alles geschehen ist.
Aber als du selber diese Suizidgedanken bekommen hast, hast du dann nicht, also du wusstest ja, was der Suizid deines Vaters mit dir gemacht hat und wie lebensverändernd, katastrophal das für dich war. Hast du dann nicht in dem Moment gedacht, ah, okay, nee, das kann ich jetzt meiner Familie nicht auch noch antun, vor allem nachdem der Onkel ja vorher auch schon Suizid begangen hatte? Oder war diese Lebensmüdigkeit so überwältigend, dass du an sowas gar nicht mehr gedacht hast?
Diese Gedanken kamen tatsächlich erst später, als ich in der Therapie war.
Ja.
Als ich das richtig verarbeitet oder alles nur mal ausgesprochen habe, was ich gedacht habe oder in dem Moment gedacht habe. Weil mir das oder diese Situation und dieser Handlungsdrang plausibler klang als der Rest.
Ja, es war stärker. Ja,
ich habe darüber natürlich auch nachgedacht, auch über mein Umfeld und alles. Mhm. Aber es hat mich überhaupt nicht gejuckt in dem Zeitraum.
Ja. Ja, irre, ne? Wie stark das werden kann, wie schlecht es einem gehen kann, dass das dann wirklich völlig ausgeschaltet wird. Im Gegenteil, dass viele Suizidenten eben denken, die meisten eigentlich, ja, nee, mein Umfeld ist ja viel besser dran, ohne mich.
Hm. Faszinierend, aber auch beängstigend war das.
Total. Ja, total.
Aber so merkt man auch, wie der Körper auch oder wie der Kopf auch arbeitet. Also, dass der auch so sich umdrehen kann von den Gedanken
her. Total. Total. Und deswegen tut mir das immer so für uns alle so leid, wenn wir diese Schuldgefühle, wenn die uns so plagen. Denn wir können als Angehörige nichts machen. Das Gehirn ist wirklich, wirklich krank von demjenigen, der einen Suizid verübt hat. Und wir hätten niemals, also man kann das ja auch mal so sehen, es ist von uns schon relativ anmaßend eigentlich, dass wir glauben, ja doch, es hätte ja was gegeben, was wir hätten tun können, um das zu verhindern. Das ist schon relativ anmaßend, was für eine Macht wir uns zuschreiben, ne? Mhm. Also, weil wir maßen uns ja auch nicht genauso wenig an, irgendeine andere tödliche Krankheit bei jemand anders heilen zu können. Das tun wir ja genauso wenig. Und da tun wir das aber irgendwie. Und deswegen, man sieht ja an so vielen Geschichten, wie schwer geschädigt, so muss man es ja sagen, das Gehirn dieser Person ganz offensichtlich war. Und das sieht man ja jetzt auch wieder, das, was du beschreibst, ne? Das war so allmächtig, dieses Gefühl oder dieses Leid und diese Gedanken, dass alles andere ausgeschaltet ist.
Ja.
Und das siehst du ja auch an deinem Vater. Der hatte noch nicht mal mehr Zeit oder Kapazitäten mentale dafür, einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Es ging nur noch in dem Moment darum, ich muss jetzt sterben. Ja. Beziehungsweise, die wollen ja nicht tot sein, sondern die möchten einfach dieses Leid in dem Moment beenden. Und leider geht das halt nur mit dem Tod.
Mhm.
Ja, das heißt, um nochmal auf die Suizidmethode zurückzukommen, was macht das mit dir? Was denkst du darüber? Also okay, bisher hast du ja schon ein bisschen anders darüber gedacht, weil du das eben auch unvorstellbar fandst und du hattest immer offensichtlich Angst, dass er gelitten hat.
Genau.
Mhm. Und wünschst du dir, er hätte es irgendwie anders gemacht? Oder was denkst du über die Methode?
Anders nicht. Aber ich hätte, also im Nachhinein hätte ich mir das auch gerne gewünscht, er hätte das nicht hier zu Hause getan.
Ja.
Er hat das ja im Schuppen gemacht, wo auch unsere Fahrräder stehen oder auch unser Werkzeug und alles, ne, was wir auch hier fürs Haus gebraucht haben. Mhm. Weil dieser Ort ist ja schon geprägt durch ihn.
Ja.
Und dann halt noch mit dieser Situation. Das hat mich als Kind oder als das geschehen ist, so, das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, dass er das da getan hat, weil man tatsächlich, also da, die Stelle, wo er das getan hat, man sieht das tatsächlich immer noch, weil er hat damals, als er den Schuppen gebaut hat, hat er so Haken gebaut aus Metall oder aus Stahl. Mhm. Und ein Haken ist halt jetzt schief.
Oh.
Und da wissen wir halt, dass er das dann halt da getan hat.
Oh Gott.
Und ich habe über ein Jahr gebraucht, bis ich mich getraut habe, in diesen Schuppen reinzugehen, weil ich halt nicht weiß, ne? Ich weiß zwar, er hat das da getan, aber mein Kopf hat immer noch zu dem Zeitpunkt noch extrem gearbeitet. Das war echt viel, zu viel für mich zu dem Zeitpunkt.
Ja, das verstehe ich. Also warum, ich meine, auf der anderen Seite, du hättest da ja auch gar nicht reingehen müssen. Ne? Ich habe tatsächlich, meine Mutter hat ja in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und die hatte, also so Mehrparteienhaus, und die hat das im Keller dieses Mehrparteienhauses gemacht, wo sie dann eben einen Nachbar gefunden hat. Und ich habe da versucht reinzugehen und dann habe ich nur, also das kann ich auch bis heute nicht verkraften, die Rettungssanitäter, die haben da ihren ganzen Scheiß da liegen lassen. Also da lag noch alles Mögliche rum, es war da nicht wirklich sauber gemacht, es war die Kiste, von der sie gesprungen ist, stand noch alles da rum und so. Also das war so traumatisierend, dass ich im Nachhinein auch gedacht habe, wie dumm war es eigentlich da überhaupt reinzugehen. Ja, aber irgendwie gehört das auch so zu diesen Puzzleteilen, ne? Man will das irgendwie sehen, wo das passiert ist. Es bringt einen ja in dem Sinne auch nicht weiter, aber irgendwie denkt man doch, ich muss das wissen oder ich muss das sehen. Irgendwie ist es schräg, ne? Oder?
Ich glaube, man will auch in diesem Moment auch erstmal realisieren, was da wirklich auch klar ist. Ja. Weil wenn das jemanden einen so erzählt, ja komm, da, das und das ist passiert, deine Mutter ist da verstorben, sie hat sich da suizidiert. Dann denkst du, also,
zu abstrakt, zu absurd, ja, ja.
Was laberst du denn da? Das kann doch nicht sein. Und wahrscheinlich hat man da selbst erstmal Klarheit. Ja.
Man muss mit eigenen Augen irgendwie sehen.
Genau.
Aber, ja. Aber hast du es deinem Vater auch übel genommen? Weil, ich meine, das war ja klar, indem er das da in diesem Schuppen macht, wird ihn ja einer von euch finden.
Ja. Und deswegen habe ich das auch erzählt, dass ich ja zu diesem Zeitraum ja auch konfirmand war. Mhm. Um die Uhrzeit, wo er gefunden wurde von meinem Onkel, wäre ich normalerweise zur Kirche gefahren.
Ja.
Ich bin heute sehr dankbar, dass ich nicht in die Kirche gegangen bin an diesem Tag, weil ich die Sorge gehabt hätte, dass ich ihn als erstes gesehen hätte.
Ach, weil du dein Fahrrad da hättest rausholen müssen?
Genau. Ja.
Oh Gott, ja.
Weil genau in dem Zeitpunkt, wo er gefunden worden ist, wäre ich normalerweise so halb zehn, so in den Dreh, wäre ich normalerweise immer zur Kirche gefahren. Und dann müsste ich halt rein, mein Fahrrad rausholen. Ja. Und ich bin heute sehr dankbar, dass ich das nicht...
Ja, das
weil man weiß ja nie, was dann passiert wäre.
Hat es das Schicksal in dem Moment den Umständen entsprechend zumindest gut mit dir gemeint, ja. Oh Gott. Ja. Mhm. Wieso ist überhaupt, also dein Onkel hat ihn dann ja gefunden, ne? Oder wer?
Genau. Mein Onkel,
genau. Und der ist da reingegangen, weil er deinen Vater gesucht hat?
Also wir wussten, dass er in diesem Schuppen drin war.
Aha,
weil da ist halt so eine Werkbank ist da drin, da ist so ein Barhocker ist da, wo er sich immer draufsetzt, immer seine Zigarette raucht. Und der ist immer da, wenn er Ideen braucht oder immer am Werkeln ist.
Okay.
Und der ist sonst nirgendwo tatsächlich, wenn er welche Ideen braucht. Und deswegen wusste er sofort, dass er da rein muss.
Ja, okay.
Aber dass er dann halt das dann halt, ne, findet.
Meine Güte. Ja, vor allem, wo er so kurz, also er war ja nicht lange weg gewesen, offensichtlich.
Nee.
Ne? Das ist wirklich, also das in so kurzer Zeit, das ist wirklich so schlimm. Der beste Freund meines Vaters hat sich auch umgebracht und der war Arzt und der hat sich zwischen zwei Patienten in seiner Sprechstunde, also die Patienten, der eine war gerade weg, die anderen, der nächste hat schon im Wartezimmer gewartet und zwischen diesen zwei Patienten hat er sich in seinem Sprechzimmer umgebracht und hat nur noch gerade geschafft, ein Schild an die Tür zu hängen, bitte nur von der Kriminalpolizei zu öffnen, hat er sich in seinem Sprechzimmer da erhängt. Also da denkt man ja auch, meine Güte, was muss denn in diesen paar Sekunden mit so einem Gehirn passieren, dass das dann dabei rauskommt?
Ja.
Das ist doch, also macht mich fassungslos. Aber daran sieht man ja, wie schwer geschädigt das jeweilige Gehirn war in dem Moment.
Mhm.
Ja, irre. Inwiefern hat dich das alles verändert? Ich meine, klar, wir wissen gar nicht, wie du quasi geworden wärst, wenn das nicht passiert wäre in diesem frühen Alter, ne? Aber was denkst du, inwiefern hat dich das verändert?
Natürlich im Negativen natürlich, ja. Es hat ja einige psychische Erkrankungen hervorgerufen, unter anderem.
Mhm.
Unter anderem ja eine PTBS hat das ja bei mir ausgelöst. Es hat bei mir auch eine sehr starke Essstörung ausgelöst, also mit Binge-Eating, Essattacken. Womit ich bis heute noch meine Probleme habe. Mhm. Und aber halt wenn man das positiv nennen mag, ich versuche halt, mich sehr viel in dieses Thema einzulesen, mich zu sensibilisieren über dieses Thema. Und auch Andeutungen, die ich irgendwie mal mitbekomme, oder auch ich bin extrem vorsichtig, wenn jemand irgendwelche Sachen andeutet oder wenn jemand mit mir redet, merke ich sofort, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist da faul. Und ich will sofort reinhaken und sofort, was ist da los? Was ist mit dir los? Ne? Ich will mit dir reden. Du bist hier nicht alleine. Das ist so das, was sich seitdem auch entwickelt hat. Ich will nicht, dass jemand so leidet.
Ja.
Und wir konnten ihn nicht retten.
Nee.
Weil, ne, ich war halt jung. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ich würde es gerne gehabt oder haben können, ihm zu helfen. Aber wir hatten nicht die Möglichkeit, ihnen zu helfen. Mhm. Aber ich habe heute die Macht und auch, die Macht und die Möglichkeit und auch die Kapazität, so gut es geht, mein Umfeld da zu sein, wenn irgendwas sein sollte, auch diese Person zu unterstützen, egal wie schwer das ist, weil ich das nicht nochmal erleben möchte.
Ja, finde ich toll, dass du das machst. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eben etwas wirklich, was bei all uns Hinterbliebenen bleibt oder ausgelöst wird, ist, dass wir wirklich wie so eine Art Helfersyndrom entwickeln, ne? Ja. Weil irgendwie in unserem Unterbewusstsein hängen geblieben ist. Also auch wenn uns das nicht klar ist, aber ich denke, also das so erkläre ich mir mich selbst auch oft, dass hängen geblieben ist, ja, hast dich wohl nicht genug bemüht, weil sonst wäre das ja nicht passiert. Ne? Was ja Quatsch ist, aber das Unterbewusstsein suggeriert das einem irgendwie. Und deswegen, wie du schon sagst, tut man alles dafür. Man ist so wahnsinnig sensibel, was sein eigenes Umfeld angeht und hört überall die Flöhe husten, ne? Wo vielleicht auch gar nichts ist. Aber da denke ich mir auch immer, ja, lieber einmal zu viel nachgefragt, lieber einmal zu viel hingeguckt als zu wenig. Und ja, dann legen wir uns halt so wahnsinnig ins Zeug, um irgendwie immer anderen Menschen zu helfen. Ne? Also, dass das so ein Helfersyndrom irgendwie erzeugt. Mm. Mm. Gibt es denn irgendetwas, Entschuldigung, ich meine, du warst erst 13 und ich weiß, diese Frage ist eigentlich müßig, aber gibt es irgendetwas, was du mit deinem heutigen Wissensstand in Bezug auf damals anders machen würdest? In Bezug auf deinen Vater. Ich meine, du warst nur Kind und du hast, dein Vater war, wie er war und eure Beziehung war nicht so gut, wie sie halt war. Aber gibt es trotzdem etwas, was du jetzt dir wünschst, anders gemacht zu haben?
Also wenn ich darüber nachdenke, es wäre nichts möglich gewesen, weil als Kind denkt man über diese Themen halt überhaupt nicht nach.
Ja.
Wenn ich aber diesen selben Wissensstand hätte wie jetzt,
ja,
da wäre ich super dankbar gewesen. Aber man kann halt sowas leider nicht von einem 13-jährigen Kind erwarten.
Nee.
Ich hätte mir gerne gewünscht, dass ich ihm was gemacht hätte im Nachhinein.
Aber was?
Im Nachhinein hätte man irgendwie reden können oder irgendwelche Gespräche zu führen. Es ist natürlich schwierig gewesen.
Mhm. Ja, eben.
Aber das wären halt so die Sachen, die Gedanken gewesen, die ich gerne noch machen könnte oder hätte gemacht, machen können, ne?
Ja.
Hätte, ne?
Ja, gut. Ich stelle diese Frage immer für Zuhörer, dass die aus unseren Antworten lernen, weil vielleicht sind die ja noch in Situationen, wo sie es noch in der Hand haben, weißt du? Also, weil, ja, also natürlich ist es bleibt dabei. Keiner von uns kann einen Suizid verhindern, aber wir können verhindern, dass jemand, der in dieselbe Situation irgendwann kommt, dieselben Schuldgefühle wie wir hat. Weißt du, wenn wir das dadurch eliminieren können oder schmälern können, indem wir denen jetzt sagen, aufzählen, worum wir uns so drehen all die Jahre und wir wünschen uns, scheiße, hätte ich doch da mal mehr nachgefragt, wäre ich da mal freundlicher gewesen, hätte ich die Zeit besser genutzt oder so. Mhm. Und das können ja Zuhörer, die in Situationen sind, wo es noch geht, können die das dann ja umsetzen, damit die eben nachher diese Gefühle nicht haben, wie wir sie halt haben. Ne? Deswegen stelle ich diese Frage immer.
Ja.
Gibt es irgendeine Botschaft, die du hast für die Zuhörer da draußen, egal ob betroffen oder nicht?
Also meine Grundbotschaft, die ich immer bei jedem Interview oder bei jedem Ende immer führe oder sage, ist, seid lieb zueinander,
ja,
respektiert alle, respektiert jeden und auch wenn es schwierig ist, egal wie hart die Situation ist, bitte, bitte redet.
Ja.
Und seid lieb zueinander. Das ist das Wichtigste.
Ja, wirklich. Ja, Sam, ich danke dir von Herzen, dass du uns erzählt hast. Und yay, wir sind durchs Gespräch gekommen. Wir sind zwar, das weiß der Zuhörer natürlich nicht, wir sind ein paar Mal aus dem Gespräch rausgeflogen, aber wir haben es geschafft. Ja, danke schön, dass du erzählt hast. Und also ich vermag mir wirklich wahrscheinlich gar nicht im Ansatz vorzustellen, was das mit dir und deinem Leben, was ohnehin nicht einfach war, sagen wir mal so, und wahrscheinlich auch nicht einfach ist nach wie vor, was das dann obendrauf noch mit dir alles gemacht haben muss. Ne? Also schön, dass du hier heute noch sitzt. Und dass du das Beste draus machst und dass du geschafft hast, dir Hilfe zu, nicht nur zu suchen, sondern auch sie zu bekommen. Weil es scheint dir ja tatsächlich geholfen zu haben, ne? Das ist wirklich viel wert.
Sonst würde ich ja auch nicht mehr hier sitzen, ne?
Nee, genau, eben. Ja. Ja, also von Herzen Dankeschön und alles Liebe für dich.
Dankeschön.
Tschüss. Das war Sams Geschichte. Lieber Sam, als ich dir heute zugehört habe, hat mich immer wieder berührt, wie viel du in deinem Leben tragen musstest. Nicht nur den Suizid deines Vaters mit 13 Jahren, sondern auch die vielen Jahre danach, in denen du mit diesem Verlust so oft alleine warst. Ohne Worte dafür. Ohne Menschen, die gefragt haben, wie es dir wirklich geht. Ohne den Raum, den ein Kind in einer solchen Situation eigentlich verdient hätte. Und trotzdem sitzt du heute hier. Du hast Wege gefunden, weiterzugehen. Du hast dir Hilfe gesucht, als es nötig war. Du hast schwere Zeiten überlebt. Und aus all dem ist ein Mensch geworden, der sich um andere kümmert, der aufmerksam ist für das Leid seiner Mitmenschen und der etwas von dem weitergibt, was er selbst so schmerzlich vermisst hat. Das macht die Vergangenheit nicht ungeschehen, aber es sagt etwas über deine Stärke aus. Ich wünsche dir, dass du auf deinem weiteren Weg immer mehr Menschen findest, mit denen du das teilen kannst, was so lange unausgesprochen bleiben musste. Vielleicht sogar mit deinem Bruder. Nicht, weil man die Vergangenheit reparieren kann, sondern weil man sie manchmal gemeinsam etwas leichter tragen kann. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch eine Form von Versöhnung mit deinem Vater, die nicht davon abhängt, wie eure Beziehung damals war. Vielleicht darfst du irgendwann spüren, dass die Fragen, die offen geblieben sind, nicht dein ganzes Leben bestimmen müssen. Dass du nicht nur der Sohn eines Mannes bist, der gegangen ist, sondern vor allem ein Mensch, der geblieben ist. Und dafür habe ich großen Respekt. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso der Bücher überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.